Los geht's.
Prost, Florian.
Prost. Prost, Prost. Prost, Prost.
Biertauch-Podcast Nummer 82 am 10. Dezember 2012.
Mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com. Mhm.
Mein lustiger Spruch, ich muss mir erst einmal ausbinden, okay. Im Urlaubsmodus, nächste Woche wieder.
Die Firma, die was bald einen lustigen Spruch vom Krieger kriegt.
Haben wir eine Liste von Themen?
Ja, haben wir.
Ja, ja.
Wow. Wenn es aufgeht.
Oder haben wir erst einmal Hausmeister-Themen?
Hoho.
Das Horst-Lieblingsthema, das Hausmeister-Thema. Absolut, ja. Über drei Stunden
können wir das nennen. Ich verschwende jetzt unsere beste Sendezeit mit einer Selbstbeweihräucherung. Mhm. Nämlich, wir haben Flatter-Einnahmen von 4,70 Euro bei Flatter-Ausgaben von 2 Euro. Also der Monat November war derart gut.
Ja, super. Danke an alle fürs Flattern. Das ist...
Wobei ein bisschen ein Trick ist, ich habe OS Domotics, die Hardware-Gruppe von Harald, dem habe ich ein Flatter-Konto spendiert,
okay. Dass
wir flattern können und natürlich mich selber geflattert, also 1 Euro von den 4,70 Euro ist
also
habe ich mir selber überwiesen sozusagen.
Du flatterst doch ständig Leute zurück, die dich flattern, gell?
Ja, ich habe so viel
Flatter. Du siehst das eher so als Mischmaschine.
Ja, ich verteile hier das Umverteilung.
Ein bisschen umwälzen, ja, genau, das ist nicht schlecht.
Ja, ja, gut, aber trotzdem, Geld.
Also selbst ohne meine diversen buchhalterischen Tricks haben wir Flatter-Einnahmen gehabt, wo ich mich sehr bedanken möchte, nämlich beim Wolki und beim Bernd Schlaps. Mhm.
Der hat uns auch Themen spendiert, wie ich
sehe. Genau, na, dann werden wir die gleich mal verlesen. Oder na, oder ja.
Oder du eigentlich wolltest du, wir sollten losstarten mit, hat hier jemand etwas selbst erlebt, oder?
Ja, hey, super, wir sind gut getauscht, du bist
formatisch, ja. heute mal dreht sich so um.
Ja gut, ja, ich habe etwas selbst erlebt.
Dann mal rein.
Ja, mehreres. Nämlich, ich war gleich am nächsten Freitag nach unserer Aufnahme vom 81er, war ich auf einer Demonstration.
Okay.
Nämlich von diesem GEA-Typen im Waldviertel, der von der Finanzmarktaufsicht bezichtigt wurde. Er betreibt Bankgeschäfte, weil er mehr als 150 Leute um Crowdfunding gebeten hat.
Da geht es um eine Firma, die Schuhe produziert.
Genau, ja, Waldviertel Schuhe. Mhm. Aber er hat Unterstützung gehabt, also der Bürgermeister war dort, die ganze Belegschaft war dort, von den Grünen waren welche dort und die Zeitungen haben auch unter ORF haben sehr freundlich über ihn geschrieben. Ich habe dann auch einen Blogposting verfasst.
Wie viele waren dort?
Es waren ca. 500 Leute, Freitag 14 Uhr, für Wien ist das jetzt nicht so schlecht. Also es ist so, dass der Platz vor dem Parlament gut gefüllt ist.
Aber alles klar.
Jetzt nicht es waren nicht die Volksmassen, aber es war jetzt auch nicht so, dass man es übersehen konnte.
Sehr gut.
Und ja, Thüringer hat geredet auch
als Wutbürger. Hat er einen Wutbürger gemacht?
Nein, er hat mehr so, wie soll man sagen, so eine kleine Polit-Kabarett-Nummer, also sein Gleichnis gemacht. Also muss ich überhaupt sagen, in Österreich füllen die Kabarettisten immer mehr die Funktion, als die früher die Pfarrer hätten ausfüllen sollen. Also dem Volk über Gleichnisse einen komplizierten Zusammenhang näher zu bringen
Kabarett
und politisch zu pushen.
Weil man das ja den politischen Kamerad dann auch immer zum Vorwurf macht, dass sie da eigentlich nur schon konvertierte Predigt dazu kommen.
Naja, der Haderer, der Oberkabarettist von Österreich, war ja Priesterseminar zu geben.
Wirklich,
oder? Ja, wer ist dann
abbrochen? Haderer, ja genau.
Der macht doch. Nicht Haderer, HDR.
HDR. Okay, weil der Haderer ist der Karikaturist.
Genau.
Das hätte nämlich auch gepasst. Er hat doch auch mal hat er nicht irgendwie so eine Jesus-Geschichte mal korrigiert und das Buch rausgebracht? Das war gar nicht so lange her.
Ein Jahr,
eineinhalb Jahre.
Jesus und. Nein, das war wieder was anderes. Nein, aber es war so ein Bildband über Jesus, war echt cool.
Ja.
Jo. Also wer genaues wissen will, ich verlinke meinen Blog auf den Shownotes und kann man sich das noch genauer durchlesen, aber sonst diverse österreichische Medien haben ganz nett berichtet über das Ereignis. Und ich glaube, es schaut auch so aus, als macht der Heini Staudinger, so heißt er, der Chef von der GEA-Firma, der da jetzt eben mit Gefängnis bedroht wird, weil er mit Geld was Vernünftiges macht. Also es schaut so aus, als dürfte er genug öffentlichen Support
kriegen. Blockt da drüber eigentlich, weißt du das? Hast du irgendeine
Internetanstelle? Ja, es gibt, GEA hat so eine Zeitung und der die Zeitung macht, hat auch gesprochen.
Okay, Papierzeitung.
Also die haben eine Papierzeitung und haben auch im Web so eine Art, ja, eher eine Art Blog, kann man sagen.
Mhm.
Also die sind auch recht gut aufgestellt, so was Marketing, also Online-Marketing betrifft.
Alles klar.
Florian, hast du irgendwas erlebt? Du schaust so verträumt.
Na, nicht wirklich. Beziehungsweise habt ihr Oberexotiker schon gehabt? Letztes Mal?
Wir haben es kurz angerissen.
Ich habe davon berichtet. Oh. Und du warst dort am Samstag?
Nein, ich habe es nicht. Ich habe es auch nur am Donnerstag geschafft.
Aber erzähl mal, du warst nämlich recht gut drauf am Donnerstag.
Nein, wow.
Schon leichte Schräglage gehabt.
Das war nur ein paar Cocktails. Die sind aber Ja, also der Melmac Cocktailroboter.
Das ist dieser ganz hübsche.
Was war der Melmac?
Das war der coole, also der coolste. Das ist der mit Touchscreen, wo man sagt, ich will jetzt den Cocktail, klick drauf, kommt's in die Queue, dann fährt der Becher halt rum, kommt Zeug rein.
Der war so wie ein
Roboter. Und am Ende mischt er noch durch mit dem Strohhalm einmal der Roboter an.
Yeah.
Das war ziemlich nice. Dieses Jahr war ein bisschen verbessert, weil ein bisschen Performance dazu. Am Ende stellt er den Becher ab und fährt gleich zurück, bevor sonst, ich glaube, letztes Jahr hat er noch gewartet, bis man einen Becher nimmt, nachher ist er zurückgefahren. Das geht jetzt ein bisschen schneller dadurch.
Und bilde ich mir das nur ein, oder hat er schon zwei Drinks gleichzeitig gemischt? Also während beim einen noch gerührt wurde, ist schon der nächste auf dem Fließband hin und her.
Sobald der ihn abgestellt hat und rührt, ist der schon zurückgefahren und hat einen neuen geholt.
Serienfertigung, ne?
Ja, man muss noch ein bisschen Pipelining machen, dass mehrere gleichzeitig nacheinander fahren. Aber da müssen wir viel ummachen, glaube ich. Und diesmal auch dabei war der Zwax mit seinem Amulett-Tomaten.
Was ist das?
Das ist der Palatschinken-Bot.
Genau, der war schon am Chaos
der Communication Camp. Der ist auch extrem, aber der im Chaos Communication Camp war ziemlich cool schon, aber jetzt ist er anscheinend schon ziemlich perfektioniert, weil er kann selbst aus einem Tank den Teig nehmen und draufhauen.
Er muss das nicht mal
verteilen.
Selber
ja, er muss ihn vorher immer selber ungefähr abschätzen, jetzt haut er ihn mal drauf. Dass er Marmelade oder Nutella drauf hat, das konnte er schon vorher. Und er kann jetzt auch komplett wenn sie fertig ist, auch noch
schupfen,
drehen. Na, schupfen leider nicht. Das wäre auch noch cool, aber er rollt sie zusammen.
Ach so,
das heißt, es geht eine Spachtel drunter mit so einem Drehding und dann rollt sich dadurch die Palatschinke schon rein, wird runtergeschoben auf eine Serviette und fertig.
Du brauchst wirklich nur noch die Serviette halten und warten, bis die warme, gerollte...
Ja, und die Leute können auch selber auf den Knopf drücken, der grün leuchtet, man drückt drauf und ist alles komplett von alleine. Und viel fehlerfreier als letztes Jahr.
Da gab es nur noch Probleme
letztes Jahr. Ja, es war hauptsächlich das Problem mit der Teigkonsistenz, wie viel man da nimmt und welche Marmelade man nehmen kann und wie die ganze Konsistenz von Sachen ist, dass nirgends verstopft und dass sie richtig verteilt. Anscheinend hat es dieses Jahr deutlich besser funktioniert. Es war weniger Fehler.
Hast du bei einem von diesen Videospielautomaten mitgemacht? Diese Videospielwand, wo man da so...
Ich habe nur zugeschaut.
Und hast du rausgekriegt, wobei es bei dem einen ging? Da war so eine Frau mit einem Nudelwalter,
die
war so einen alten Mann.
Das hat ein schöner Kollege, der hat das gemacht, damit war. Das im Grunde sind zwei Schaukelstühle gewesen. Ja. Einer da nach vorne und einer dann auf die Seite schaukelt. Mhm. Und einer von denen hat die Geschwindigkeit... Also je schneller man schaukelt, desto schneller läuft der Mann, der von der Frau wegläuft.
Ja.
Und der andere, der zur Seite schaukelt, der muss halt schnell irgendwie in eine Seite schaukeln, dass er lenkt. Und rauf oder runter rennt und dann.
Also zwei Spieler haben wirklich dasselbe Mandal
gesteuert.
Okay. Und die Frau war mit dem Nudelwalker bei einer
AI-Boss. Die ist einfach nur nach, wenn du zu langsam warst, warst du tot. Hat sie dich mit dem Nudelwalker so ordentlich vertauscht, dass der Kopf weggeflogen ist. Und das Ziel war eigentlich nur, eine Soda und eine Weinflasche zu finden, um sich einen Spritzer zusammenzumischen und zu saufen. Und wenn du gewonnen hast, siehst du ihn glücklich mit Saufen. Und, ja. Also die ganze Veranstaltung hat sich sehr um Alkohol gedreht. Was zu erwarten war.
Was zu erwarten war, ja.
Ja, ich muss auch korrigieren. Ich habe gesprochen, dass das mit dem Künstler Duo Monochrom zusammenhängt. Und die haben auf Facebook, habe ich da gepostet, und die haben mir zurückgeschrieben, sie sind inzwischen 9 Leute. Sie sind kein Duo mehr, sie sind ein Novett, oder wie nennt man das?
Kollektiv,
ja. Und ich habe auch genörgelt dort, dass sie verraucht waren. Da haben sie gesagt, ja, sie werden versuchen, nächstes Jahr Rauchverbot.
Ja, ich habe gehört, der Ort war halt mehr, sie waren froh, dass sie den
Angriff auch
kriegen und so.
Ich finde die beste Location bis jetzt. Also früher im Museumsquartier viel kleiner und die Electric Avenue auch viel kälter. Ich fand das dort in diesem Ragnarhof eigentlich immer, das letzte Mal, wenn wir gemeinsam, eigentlich prinzipiell vom Setting im Innenhof und so sehr.
Ja, das haben sie auch geschrieben. Letztes Jahr haben sie auch die Raucher rauslassen irgendwie zum Rauchen und dann haben sie aber Probleme gekriegt mit den Anwohnern. Mit den anderen, weil die Lärm gemacht haben irgendwie. Und jetzt haben sie es alle eingesperrt und dann war es halt zu verraucht.
Sie konnten, glaube ich, auch noch ein größerer Ort wäre noch cooler, aber das ist halt schwieriger zum Kriegen. Weil es war schon ziemlich voll am Donnerstag.
Ja, vielleicht wächst es ja weiter über die Jahre. Wer weiß, wo das noch landet, die Veranstaltung.
Ja, nicht nur das, ich habe noch was erlebt. Du auch eigentlich, den Mitch Altmann.
Jein, also ich habe nicht wirklich viel mitgekriegt.
Okay. Ah ja, genau, der Hardware-Bastler.
Der Hardware-Bastler, genau, und der hat einen Workshop gehalten im MetaLab für Alt und Jung zum coole Sachen löten.
Hast du mitgelötet?
Nein, ich habe mit Florian herumgekodet dabei. Und dann war aber der Sven Kuckels da aus Berlin und dann habe ich den interviewt. Der hat eine mit einem Michael aus dem Metalab macht er gerade seine C-Kalk-App. Ich habe nachher ein langes Interview, das man dann hören kann. Die wollen so einen Kalender machen, der besser als iCalc ist, aber vom Terminal bedienbar ist. Also ein Kalender ohne Clicky-Bunti.
Hübsch.
Und ja. Na, aber
das also war ganz gut. Ohne Frontend, sondern wirklich nur Terminal basiert?
Ist ja, so? Vom ja, Textdateien, also du hast deine Textdateien, und alles, die machst du den Kalender.
Und so Cursors-mäßig. Ja, irgendwie so Wochenview und alles mögliche auf Terminal. Ich weiß nicht, ob es ASCII ist oder M-Cursors, aber
irgendwie hübsch. Ganz cool.
Ja. Da könnten Sie dem Team Pritlaff in die Hände spielen, weil der regt sich ja immer auf über den schlechten Kalender.
Mitch Altmann möchte ich noch sagen, also er hat einen kleinen Vortrag gehalten für die Leute, und bevor der Workshop losgegangen ist, da hat er also seine Basteleien gezeigt, so LED-Sachen, die man schlägt und dann geben sie ein Muster und auch seine berühmte TV Begun.
Ah ja, da ist jetzt.
Da habe ich hier das Prospekt an und er lebt seit 2004 lebt er nur von der TV Begun, wenn ich das richtig verstanden habe. Also ich habe ihn nämlich gefragt, wovon er lebt und hat gesagt, nur davon, er verkauft die fix fertig. Oh, und Leute, die genervt sind von öffentlichen Fernsehern, kaufen die und schalten damit.
Ja, früher, als ich mein N100 noch hatte, habe ich das mit der N100 App gemacht. Das war cool. Das
funktioniert, ja, wenn man die richtige Schnittstelle am Handy hat.
Und ja. Und jetzt fährt er gleich weiter nach Bratislava. Also er macht seine Europatour mit Workshops. Mhm. Waren Kinder, haben ein paar Fotos gemacht und Väter und so und alle brav gebastelt, ich glaube stundenlang. Ne?
Ja, das geht ziemlich lang.
Waren, haben, also soweit wir das beurteilen konnten, von ein paar Tischen entfernt, haben die gute Stimmung gehabt.
Also weit bis spät in die Nacht, denke ich. Ja. Ja. Aber wenn wir bei Hardware sind, was ich gesehen habe, ein paar solche Hardware-Basteleien und ähnliches. Einerseits, es gibt mal ein neues Projekt auf Kickstarter.
Okay.
Das erste, was ich je gesehen habe, was offen, frei und alles ist. Open Hardware, Open Software.
Also Kickstarter und trotzdem offen.
Ja, das sieht man irgendwie nicht so viel. Andererseits, ja, es geht nur noch so 10 Tage circa, und das ist noch nicht wirklich ausfinanziert. Also das wird knapp. Mhm. Es geht im Grunde, falls jemand das kennt, es gab ja diese LED-Glühbirnen, funkgesteuert, die weiß nicht wie viel 100.000% von Kickstarter Ding gekriegt haben.
Ja, ja, ja.
Die eigentlich, so viel ich gesehen habe, nichts wirklich gehabt haben. Und die hatten, ich glaube, seitdem hat Kickstarter auch die Regelung geändert, dass man nur noch Sachen preisen kann, die wirklich fertig sind und die existieren.
Also das war eine Idee.
Dass man nicht irgendwelche coolen 3D-Videos macht, wie es ausschauen würde und dann im Endeffekt ist halt noch nur eine reine Idee.
So wie Software.
Bei dem ja, man muss es irgendwie klar kenntlich machen, dass davon irgendwie so das noch nicht existiert. Mhm. Und auch die Risiken stehen jetzt immer bei den Kickstarter-Sachen dabei, was für Herausforderungen sein werden. Weil bei denen, die haben zwar jetzt sau viel Geld, die haben meistens über 1 Million oder so eingenommen. Mhm. Ist es jetzt die Frage, ob sie wie gescheit das dann wird, weil es schaut genauso aus wie eine Philips-LED, die eigentlich dasselbe kann.
Ja.
Das Design ist auch im Grunde, das ist, glaube ich, ein Philips-Design, was sie genommen haben.
Autsch.
Das schaut genauso aus, wie die Dinger schon gibt, nur so, dass es halt überhaupt wirklich... Naja, sie wollen irgendwie, sie wissen noch nicht mal, ob sie WLAN nehmen oder ob sie XXOpen oder ein anderes Funkding nehmen. Müssen sie auch noch anschauen. Nur, es gibt das Ding, da kriegst du einen so ein Controller-Ding und eine Fernsteuerung dazu. Damit kannst du halt die Sachen steuern.
Okay.
Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob das Ding sogar ein Netzwerkanschluss hat. Aber du brauchst ein extra Kastel, was einmal viel kostet. Nachher kann das halt mehrere Glühbirnen steuern. Bei denen, das war halt hauptsächlich, was ich gesehen habe, die werben damit, ja, dann kannst du die Glühbirne mit einer iPhone-App steuern.
Ja,
natürlich. Wo du dann die Farbe das einstellst. Das ist
den beiden zugänglich.
Ja, nur die Frage ist, was bringt das so? Aber da hakt jetzt...
Kann das jetzt schon.
Ja, das sowieso. Und da hakt jetzt auch dieses andere Projekt, das heißt irgendwie, ich weiß nicht mehr, irgendwas Light, das Projekt, das Light.
Das ist jetzt das neue. Auch,
ja, das ist noch nie, läuft noch. Die haben im Grunde einen kleinen Linux-Rechner, wo es dann ein bisschen Arch Linux draufläuft, mit irgendeinem ARM-basierten Ding drauf.
Okay.
Und rundherum, ich glaube, 60 LEDs, RGB-LEDs oder irgendwas, in so einem, naja, wie ein O im Grunde, nur halt 3D.
Wow.
Und darum bauen sie, dass das im Grunde Farbe rundherum ändern kann, Effekte machen, leuchten. Und es wird wahrscheinlich auch ziemlich hell werden bei 60 LEDs oder wenn es 50.
Circa. Ist es ein Leuchtglobus?
Oder? Es ist im Grunde so ein Leuchtcube, nur halt in der Mitte ein Loch drin. Es ist nur rundherum.
Also ein Loch mit Lampen drumherum?
Ein 3DO.
Genau, ein 3DO.
Aha.
Ja, so in die Richtung wie ein Reifen.
Ein Torus.
Nur eckig.
Ah,
abgerundeten Ecken.
Ein Rahmen.
Abgerundeten Ecken, genau. So ein Rahmen. Ja, ich weiß nicht, wie man es am besten beschreiben kann. Man kann eine Linke reinhauen, das kann man sich dann anschauen.
Okay.
Und das leuchtet halt.
Google Plus hier gepostet, oder?
Ja.
Und was hat das Loch in der Mitte für ein Ziel, dass du durchschauen kannst? Oder dass du einen Spiegel reintest?
Dass du es einfach cooler ausschaut.
Das ist cool. Okay.
Oder dass du durchschauen kannst oder dass du es einfach mitnehmen kannst. Also es gibt da jetzt auch eine.
Du kannst eine Katze dressieren, dass sie durchruft.
Durchpasst. Ich weiß nicht, wie groß das
kleine Katzen ist. Passen da wahrscheinlich durch, ja. Aber das ist halt, es gibt das eigentlich alles schon. Sie haben Prototypen, sie haben die Software dafür, sie haben weiß nicht, was für Software, auch für iPhone wahrscheinlich, wo du alles steuern kannst, wo du Alarm-Clocks setzen kannst, Countdowns oder ähnliches. Nur es wird halt keiner, ist nicht für die Massenfertigung, weil das Kostenvermögen, das in die Massenfertigung zu bringen. Und es geht eigentlich hauptsächlich darum, dass sie es wirklich als Produkt haben wollen.
Aber ist eigentlich das spannendere Projekt, weil offen, das heißt, du wirst das wahrscheinlich offen ansprechen können und dich damit dann aufhören.
Es ist im Grunde ein Wi-Fi, es ist ein normales Wi-Fi.
Perfekt.
Das ist auch über einen USB-Anschluss, du kannst das Modul auswechseln, wenn du willst. Das heißt, du machst es auf aus den 6-Lobby-Pen-Stick rein. Du steuerst es woanders an, du hast einen Arch News drauf, kannst ein anderes System drauf haben, wenn du willst.
Ja, so macht es nämlich dann wirklich Sinn.
Also ja, das so der wenn der so ein Haraldsson-System hat, würde er wahrscheinlich einen Stick oder irgendwas reinbauen und hat sogar in seiner seine Steuerung sofort drin.
Sehr cool.
Und das gibt es jetzt auch mit Batterie. Das kostet dann halt mal gleich mal $20 oder $30 mehr.
Ja.
Weil die anscheinend ist die Hardware so teuer, um den Battery-Pack reinzuhauen und zu laden auch. Also man kann Akkus reinhauen. Also man kann das mitnehmen und ein paar Stunden hat man dann auch Helligkeit irgendwo und beim
Picknick. Du hast das jetzt gecrowdfundet?
Ich habe es mal gecrowdfundet.
Ja.
Und ja, es ist halt, schaut halt momentan schlecht aus, dass es wirklich durchgeht.
Da gibt es nicht genug Leute gegen.
Es sind, glaube ich, sie wollten um die 700.000 Dollar und sind bei 200 irgendwas. Es
wird wahrscheinlich eine eigene Wissenschaft mit Diplomarbeiten werden, wie viel du für welches Kickstarter-Projekt in welcher Zeit lukrieren kannst. Ne?
Ja, definitiv.
Spannender als Wahlforschung.
Sicherlich auch eine moderne Form des Marketings notwendig. Die anderen, wie du schon gesagt hast, die haben das beworben mit, du kannst eine Glühbirne mit iPhone-App steuern. Das ist,
ja, und das ist eine Glühbirne.
Die Masse versteht das wahrscheinlich.
Ja, die Leute verstehen sofort, wenn du aus der Glühbirne schraubst es ein und es soll funktionieren. Ob das jetzt wirklich, ob sie das hinkriegen so gescheit, ist eine andere Sache.
Und der kreative Bastel-Aspekt ist vielleicht hinderlich.
Ja, weil funktionierende LED-Glühbirnen, die großen Anbieter haben da schon manchmal Schwierigkeiten, wirklich gute zu machen.
Ja.
Es gibt welche, aber ja.
Die teilweise setzen die auf auch eigene abstruse Funkstandards, wo du dann extra dann noch irgendwie.
Ja, also du hast immer so ein einzelnes Ding, was du anschickst.
Ja, ein USB-Dongle, das dir den eigenen Funk überträgt, wo du dann irgendwie die schlechte, weiß ich nicht was, App dann von ihnen installieren kannst. Und
das wird wahrscheinlich besser werden, weil eben mit dem 6-Lobby-Pen Core-Protokoll, was der Harald auch immer bewirbt, das machen jetzt, das letzte, was ich gesehen habe, ist, Fraunhofer-Institut macht da gerade irgendwas. Wobei Fraunhofer, die haben manchmal auch manchmal macht das so einen Anschein, das ist so ein Marketing-Institut. Weil da kommen irgendwelche Schlagzeilen, was die machen. Und da denke ich mir, ja, das sind die Sachen, die eigentlich die ganzen Bastler schon seit Jahren machen.
Weltrettung morgen.
Ja, sowas in die Richtung. Und dann hast du dieses Protokoll und kannst da coole Sachen machen, kannst die Steckdose steuern und die Schalter und so weiter. Im Grunde forschen die genau an dem Ding, was der Harald schon baut. Das war mit einem, Fraunhofer-Institut hat auch schon mal coolere Sachen gemacht. Aber es kommt dann in der Öffentlichkeit gut an, weil die kommen die Zeitungen, wenn sie sowas machen. Ob, dass sie das nicht alles erforscht haben und die eigentlich nur jetzt was drauf bauen, ja.
Ja, brauchen wahrscheinlich einen neuen Hit nach MP3 oder so.
Weil ich glaube, die IETF, die das Protokoll und so macht, wer ist dabei? Die Firmen vergessen. Eine von denen ist in der Uni in Deutschland sogar. Ich habe vergessen welche. Aber
die das ausspezifiziert haben.
Ja, also die auch mit spezifizieren. Das sind nur zwei, drei Firmen, also eine Uni, zwei Firmen und eine Privat-, also irgendeine Person oder so.
Sagst du nochmal den Projektnamen für die jetzt mit crowdfunden wollen?
Light, aber ich weiß nicht mal, wie der Dings der User ist.
Okay.
Ja, wenn man das findet, das könnte es finden, ja.
Wird möglicherweise richtig verlinkt in den Show Notes.
Ja, und was ein anderes Kickstarter-Projekt war, was auch mit Licht zu tun hat und eigentlich schon fertig ist, es gab ja diese Revolight. Die haben eine Firma gegründet in Amerika. Das ist im Grunde so, wie der Mitch vorgestellt hat, wenn man es bewegt, dann macht irgendwelche Muster. Die haben das, du hast es am Rahmen vom Fahrrad vorne und hinten drauf.
Okay, ja.
Und je nachdem, wo das Rad gerade ist, leuchtet es oder nicht. Das heißt, mhm. du hast vorne weißes Licht und hinten rotes Licht, was einfach cool, am Reifen direkt ist, obwohl das sich dreht, immer an derselben Stelle. Und das kannst du als Licht, als gleichmäßige Lichtquelle verwenden, statt einem normalen Licht. Das schaut ziemlich geil aus. Aber es kostet das gibt's, musste man sich aus Amerika bestellen. Sie, glaube ich, expandieren gerade nach UK oder so. Mhm. Nur es kostet dich gleich ein paar hundert Dollar. Mhm. Das ist es mir auch nicht wert, weil ich glaube, die Hardware auch nicht. Weil es gibt ein ähnliches Projekt, das macht wirklich Muster. Das haust du in die Speichen vom Rad und das macht Muster drin. Und die kosten dich drei Dinger unter 100 Euro mit allem. Da kannst du im Hackerspace-Shop gibt es die für 100 Euro, kriegst du, glaube ich, drei. Und damit kannst du schon schöne Muster machen auf dem Rad. Auch bei langsamer Geschwindigkeit. In mehreren Farben und alles.
Zahlt sich also nicht aus.
Dann habe ich was für dich, Gregor. Ich habe dein Hobby gecrowdfundet, indirekt. Ich habe einen Comic-Autor, einen Deutschen, gecrowdfundet mit 5 Euro.
Nämlich Joschka Sauer.
Joschka Sauer, mit Nicht lustig.
Der kennt man.
100.000 hat er jetzt für seinen Pilot-Trickfilm zusammengebracht und hat den auch brav auf YouTube gestellt. Ich habe jetzt nicht auf die Lizenz geachtet, aber
jemand
die Rechte können bei ihm.
Was aber für einen Film hat er jetzt gemacht?
Nicht lustig.de, kennst du?
Ja.
Und davon hat er jetzt einen Trickfilm mit 10 Minuten gemacht und
war das den der
auf YouTube gestellt.
Welcher? Also einen Film kenne ich von ihm, so einen kurzen. Mit dem Rasenmäher.
Nein.
Mit der Zeitmaschine.
Ja, die Zeitmaschine kommt jetzt ständig bei ihm vor.
Also okay.
Ständig Dinosaurier. Also es sind alle drin, die man mag. Der Pudel des Todes, Familie Lemming und so. Also sein ganzer Humor.
Achso, die sind alle im Film jetzt.
Sind alle im Film drin und ich glaube, er möchte einfach eine echte Fernsehserie haben, die regelmäßig gestrahlt und auch gekauft wird.
Sehr cool.
Und das muss er jetzt halt den Pilot machen und jetzt sucht er über. Auch über YouTube will er jetzt die nächsten 100.000 haben, um eben den Film weiter zu vergrößern.
Witz und so, der Podcast haben wir eine ganze Folge ihm gewidmet und da war er im Interview, da kann man sich das anhören, wie das genau läuft
mit der Finanzierung. Wenn er Glück hat, finden vielleicht irgendeinen Fernsehsender.
Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das dann nicht gefunden wird, weil wie viele coole Typen gibt es, die in Deutschland wirklich guten
Comics
machen. Einer guten Qualität.
Und vor allem, er war ja schon im Fernsehen
vor ewigen Zeiten. Was auch gut ist Ahoi Poloi. Kennst du das?
Nein.
Das ist, musst du mal gut
anschauen. Verlinkst du es auf den
Show? Ja, ich werde es verlinken. Ist auch ein Tipp.
Ist ein Webcomic, oder?
Ist auch ein Webcomic. Ja. Und was auch, also was vielleicht auch ein bisschen andere, in eine andere Richtung geht, aber auch gut ist, ist Das Leben ist kein Ponyhof. Ist von einer Berliner.
Das heißt, das habe ich auch in letzter Zeit immer wieder irgendwo verlinkt.
Was du hast da immer verlinkt? Ich habe noch nicht verlinkt, aber das kann man sich anschauen.
Musst du mehr sharen, Gregor, musst du mehr sharen.
Ja, sharing ist der Peter, glaube ich, der das geshared hat immer.
Ja. Na, aber ich meine, was kennt ihr für deutschsprachige Comics, die im Fernsehen laufen, außer die Mainzelmännchen und CDF?
Jetzt
prinzipiell
Atrog. Ja, wirklich, das schaut ja.
Ich meine, das müsste doch am Markt sein.
Was war das kleine Arschlochkopf?
Genau.
Solche Sachen.
Das hat auch zum Vormittag angebracht. Ne?
Ja.
Werner,
ja. Ja, das waren ein paar. Schön.
Ja.
Ja.
Ich glaube,
es könnte eine
halbe Stunde, ja, genau.
Das so wie die.
Ich hätte nichts dagegen beim U-Bahn-Fernsehen, da auch nicht erwartet auf die U-Bahn, da gescheit einmal.
Ist kein Problem, wenn es noch mehr wird.
Ja, aber das, was man auch gesehen, was zum Beispiel der Dilbertmacher hat auch 2 Staffeln geschafft als Comicserie.
Ja, okay. Aber das ist dann nicht mehr weitergegangen, oder?
Nein, das war also 99, 2000 hat er 2 Staffeln gemacht, das sind, weiß nicht, 30 Folgen oder irgendwas und das war's. Also da gab es leider nichts mehr. Aber er hat noch immer seit Jahrzehnten jeden Tag einen Comic.
Ja, das schon. Ja. Ja. Ich meine, er lebt ja auch davon, er kriegt von den Zeitungen auch Zeit, dass er das macht.
Ja, ich bin neugierig, wie es für einen Joschka Sauer ausgehen wird. Ich meine, einen Film oder so, Crowdfunding, ja. Als Serie sich aufzustellen, ist noch wieder ein anderes Spiel.
Ja, er hat das auch im Video angesprochen. Wenn er zeigen kann, dass die Fans so und so viel finanzieren, hat er bessere Verhandlungsbasis mit den Fernsehsendern.
Ja, genau. Deswegen sage ich das so bleibt spannend. Also das ist ein anderes. Ja,
wir haben jetzt schon sollten ein Vielfaches von dem, was man so als Crowdfunding kriegt, rausholen können.
Allein, was so eine Show kostet. Oder die Lizenz für eine Show, die sie senden.
Nur kann man einen Daumen drücken auf jeden Fall. Richard Stallman hat sich wieder geäußert.
Wir kommen zum Thema Meldungen, ja.
Ja, glaube ich schon, oder hast du noch...
Hat jemand von euch noch was selbst?
Na, mir wird jetzt nichts einfallen.
Nope, du?
Nein, dazu gerade nicht. Deswegen, Richard Stallman kritisiert Ubuntu als
Spyware.
Ja. ist eh die alte Geschichte, die wir schon mehrmals gebracht haben. Da geht es um die Kritik, dass das Dashboard Daten an Amazon anschickt und es auch aufgedeckt wurde, dass das nicht anonymisiert ist und nicht nur über ihre Server geht. Und
ja,
und
selbst wenn es nur über ihre Server gehen würde,
sie auch halt selbst nur dann wäre es auch fraglich, vollkommen
richtig. Vor allem, ich habe mir gesucht gelesen, was am Shuttleworth-Blog drinsteht, wie er es begründet. Mhm. Ich check nicht seine Begründung, warum das jetzt ein Vorteil ist, weil es soll ein super tolles, weiß nicht was, und Feature und Innovative oder, nein, Innovative war nicht verwendet, aber Usability und keine Ahnung, er wollte ein Erlebnis für die User schaffen, aber inwiefern ist es ein Erlebnis, wenn du nach Terminals suchst, dass dir dann der Film Terminal oder so angezeigt wird, es den du kaufen kannst. Hm?
Ja, ja, also das haben wir eh schon hinreichend besprochen, ja. Wie Bartschert sie das
reingefickt haben. Und du kannst eine Tastennummer dazu nehmen, dass du nur wirklich lokal suchst. Haben sie dann als Lösung gemacht, aber
ja.
Andererseits eine Tastennummer, dass du nur Amazon suchst, wäre gescheiter gewesen.
Ist keine erfreuliche Geschichte. Alles in allem hat Ubuntu sicherlich geschadet, zumindest in der Netzrezeption.
Ja, aber anscheinend ist es ihnen eh schon ziemlich egal inzwischen, weil ihr Ruf ist in der Community sowieso schon unter aller Sau gewesen vorher. Also immer ihr eigenes Ding machen?
Ja und nein. Andererseits, sie tragen ja halt noch jetzt die große Verantwortung, noch die größte Desktop-Distro am Start zu sein. Nachdem Red Hat jetzt eher für die Firmen genommen
wird, ja, das war's
die immer. Fedora eher das Bleeding Edge-Format ist, die SUSE leider von Novell weiterverkauft wurde und ein bisschen weggebrochen ist, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung.
Ich habe heute so einen gehört, der angehörten SUSE ziemlich gut sein soll gerade
momentan. Ja, Mitterleib hat er geschwärmt davon.
Aber ja, es ist halt die Sache. Aber andererseits, es gibt halt Linux Mint auch noch. Das ist halt auf Ubuntu aufbauen, nur die haben Linux auch eine Debian-Version und die würden das weiterführen, wenn Ubuntu wegbrechen würde.
Ich würde die neue Version ausprobieren, vielleicht hat sich da was geändert. Ich habe es ja vor 2 Monaten installiert und ja.
Das ist die Frage, Mate und Cinnamon ist halt, Mate ist mehr ziemlich buggy, habe ich gehört.
Also zur Erklärung, die setzen auf 2 alternative Desktop-Systeme, die sozusagen die GNOME-Shell forken und eher so ein konventionelles Desktop-Erlebnis bieten. Und der Cinnamon, da gebe ich mehr Chancen, das ist wirklich recht hübsch und das setzt doch auf die GNOME 3 Technologien auf und so und bietet ja eher so ein klassisches Desktop-Feeling. Und das Mate ja, verstehe ich nicht, das finde ich
aber seltsam. Aber was für, es ist ja eigentlich der Fallback-Modus ist, glaube ich, in 3.6 weg oder wollten nur weg.
Bei der GNOME-Shell
ja.
Fällt es jetzt weg, oder?
Der fällt jetzt weg, aber es gibt die Diskussion, es soll im 3.8 ja. Ist momentan die Überlegung, dass du ein eben so ein Cinnamon-like Ding hast, dass du mehrere Plugins, die eh schon existieren, nimmst und das Ganze dadurch umdesignt wird.
Ja. Die machen das ja auf die Weise, wie ich mir gewünscht hätte, dass es das Mint-Projekt und das Cinnamon-Projekt machen, nämlich in Form von Erweiterungen für die GNOME-Shell
als Extension. Ja, es gibt ja diese ganzen Erweiterungen schon, die das alles machen, diese Fippery oder wie das.
Was jetzt in der Diskussion eben ist, dass sie es offiziell ins offizielle GNOME aufnehmen, was dann einen Vorteil hat, wenn ein neues GNOME rauskommt, dass da diese Extensions gleich mitgezogen werden. Das heißt, hast einen fließenden Übergang auf die neue Version und hast dann trotzdem noch einen funktionierenden Test. Das wäre halt ja, eh gut. Aber auch witzig, dass der GNOME da wieder so, weiß nicht, zurückrudern möchte ich es jetzt nicht nennen, aber dass sie durchaus auch das Problem jetzt anscheinend zur Kenntnis nehmen und da was unternehmen.
Ja, also das macht ja Ubuntu mit Unity nicht wirklich.
Das stimmt, ja.
Die haben ihren eigenen Kurs und fertig.
Ja. Andererseits, ich mag die Linsen. Ich gebe es ehrlich zu. Also ich mag auch ihr Handling, wie die Taskleiste auf der Seite gemacht wird und hin und her ziehen. Es ist alles im Allem kein schlechtes Benutzererlebnis.
Ich habe heute darüber geflucht.
Ja.
Weil das auch einfach unlogisch ist.
Du hast die Alt-Taste gedrückt.
Nein, ich habe die rechte Alt-Taste gedrückt, weil die eigentlich Third Level sein sollte. Es funktioniert einfach nicht. Das ist irgendeine Tastenkombination, die Unity sich schnappt. Super.
Ja.
Ich habe keine Umlaute zusammengebracht, auf meiner Tastatur.
Ich hab den Hammer-Anwendungsfall beim Audacity, dass man Alt-Taste drückt und dann hat man die Suche der einzelnen Menüoptionen und wenn ich jetzt ein Fehler mache für den Podcast, dann mache ich ein und dann mache ich Return und es ist wie eine Autocompletion, wie eine Art intelligente Bash für solche Editoren.
Ja, das sind solche Sachen. Aber es ist halt wieder ja ihr so Ubuntu-spezifisch, sonst gibt's nichts. Die Diskussion hatte ich immer heute auch mit dem, der auch gemeint hat, dass er OpenSUSE und dann hat. Ubuntu, was war das Wort? Ubuntuism?
Ja, Ubuntuism.
Ubuntuism, ja, weil sie angefangen haben, so Sachen wie Glib, irgendwelche Sachen nach außen aufzumachen, dass die Leute alle gegen das linken. Das heißt, die haben Software geschrieben auf ihrem Ubuntu-System, die auf keinem anderen System funktioniert hat. Mhm. Und damit ist es unbrauchbar. Warum Ja, sie machen irgendwelche Features rein, die dann nirgends mehr funktionieren.
Ja,
die haben ja abgeschottetes System.
Sie, also abgeschottet ist jetzt ein starkes Wort.
Naja, es gibt gewisse Software Apps,
die nicht kompatibel sind. Ja,
naja, es gibt Komponenten. So ziemlich alles, was du dort entwickelst, wenn die Leute nicht darauf achten, weil sie meinen, oh, das funktioniert, machen wir das so, funktioniert es nirgends anders.
Ja, naja. Es gibt schon die Repositories und so.
Du kannst die Repositories von Ubuntu nirgends anders einspielen.
Es gibt
du kannst schon die Software, die du für Ubuntu schreibst, nicht einmal woanders kompilieren.
Mit ein bisschen Augen zu und so geht das schon.
Nein.
Also ich hab diverse Repositories dann schon.
Ja, es geht schon, aber wenn die Leute nicht drauf achten und dann irgendwelche Sachen verwenden, die
Ubuntu spezifisch sind. Das hast du ja immer so. Also bei RPM ist zum Beispiel die Hölle bei RPM Findcom.
Das ist wurscht. Gemacht. Es geht nicht um die Pakete, es geht um die Software. Du kannst nicht den Source Code nehmen und kompilieren. Wenn das nicht geht, hast du ein Problem.
Auf was linken die da?
Chilip. Das
nicht gehört?
Die haben eine andere Chilip-Version gebaut.
Aha.
Ja, ohne Chilip wirst du wohl keine Software kompilieren können.
Das ist ein grundlegendes Kompilierungsproblem.
Ja, wenn sie bieten den Entwicklern Möglichkeiten, die nicht vorgesehen sind von der Library.
Ich werde das recherchieren. Version. Also ich kenne mich da nicht aus, aber ich glaube es jetzt mal in der Form nicht.
Naja, es gibt auch kein anderes System. Sie haben Unity, wollte OpenSUSE mal
probieren. Aber sie haben ja den Source von Chilip, müssen sie ja trotzdem offenlegen. Also da kannst du Chilip von
Ubuntu. Ja, du kannst aber nicht die Chilip von Ubuntu in ein anderes System einspielen. Das funktioniert nicht. Dann hast du wieder Ubuntu im Endeffekt. Dann müsstest du das ganze Grundsystem ändern.
Also liebe Hörer, wenn es Ihnen jetzt so gegangen ist, dass Sie vor lauter Fremdwörtern, Denglisch und Fachbegriffen sehr wenig verstanden haben, was Sie hier gehört haben, waren zwei Nerds, die miteinander über ihre Gefühle geredet haben. Ja. Nerds haben Gefühle und sie können sie auch äußern vor gebildetem Fachpublikum.
Ja.
Und ja, das wurde jetzt nicht gelöst, aber der eine hat seine Zuneigung zu Ubuntu und der andere seine Abneigung ausgesprochen.
Und ja.
Wir wurden Zeuge eines soziologischen Rituals, das sind freie Wildbahn, nur sehr selten.
Ubuntu ist im Grunde abgeschlossen, Ubuntu ist im Grunde so, wie wenn Microsoft eine Linux-Distro macht.
Mhm. Das ist schlimmer, es ist Apple.
Ja, circa.
Ja. Ja, so. Ubuntu.
Hatten wir diesen Punkt.
Ja, du hattest noch ein Interview, darüber hast du noch nicht erzählt, oder?
Ich habe zwei Interviews. Ich habe jetzt voll vergessen, welches das zweite war. Also das eine war mit Sven und genau, ja, haha, ich habe noch was zu berichten. Ich war auf der Retro-Börse.
Ah ja, genau, über Videospiele.
Genau, und lauter alte, also in der TU Wien war das und so ein Kammerl im ersten Stock, voll mit so internationalen, aus München angereisten Retro-Game- Händlern. Seltsamerweise habe ich Subotron nicht gesehen, wie ich dort war. Entweder waren es gerade am Klo oder haben diesmal keinen Standort gehabt. Also Subotron ist der Wiener Retro-Händler, der große.
War kein Platz mehr.
Irgendwas, keine Ahnung. Und war sehr gut besucht, waren sehr viele Nerds dort und haben begeistert so aus den alten, geschnüffelt an so alten Konsolen aus den 80er Jahren und so, und Kindheitserinnerungen und es gibt mehrere Zeitschriften fotografiert, es gibt eigentlich Retro-Gaming, Hochglanzmagazin und so. Also es gibt eine eigene Nerd-Subkultur für Retro-Gaming. Und es waren die Typen, die ich schon letztes Jahr dort kennengelernt habe, vom T49 Club. Die machen Texas Instrument, T49 heißt der, glaube ich, so ein alter 16-Bit-Computer ist das, glaube ich.
Okay.
Die waren dort und haben so ein Videospiel auf dem gezeigt, aber da war so viel andere, habe ich mit denen nicht reden können. Und dann habe ich stattdessen ein Interview geführt mit Typen, die bauen den Atari ST nach. Ah. Und zwar als sowohl als komplettes Open-Source, Open-Hardware-Projekt, als auch eins, wo sie ja das TOS, das ist das Betriebssystem oder das BIOS, soweit ich das kapiert habe, nehmen. Und da haben sie ein paar Lizenzen, dürfen sie aber nicht Open-Sourcen. Aber sie bauen das nach und im Interview kommt dann raus, für wen sie das machen und warum und welche Chips sie da verwenden. Mhm. Und also, das ist so wie praktisch Computerarchäologie, die sagen, das war so coole Hardware,
wir wollen das. Hast du derzeit nicht noch eigentlich die Anleitung dazu, also wirklich Baupläne dazugekriegt für die Rechner?
Teilweise schon.
Weil also in ganz alten Sachen hast du das ja immer dazugekriegt.
Früher, ganz früher.
Ja. 1028,
wenn man
Schaltplane ausklappen kann.
Ja. Groß. Ich weiß noch, in den Zeitschriften waren noch immer so Schaltpläne zum Ausklappen.
Hm. War das beim SD nicht mehr?
Da bin ich jetzt überfragt, aber.
Oder was, tunen sie ihn noch.
Was mir der Typ gesagt hat, sie haben relativ viel von SD auch gekriegt.
Okay, es ist halt auch die Frage, du musst sowieso andere Chips verwenden, weil du kriegst die Sachen.
Genau, die gibt es nicht, aber es gibt, das erzählt er, es gibt so einen Chip, der jetzt in Waschmaschinen und industriell einfach eingebaut wird, der verwandt ist mit dem Chip, den sie damals gebaut hat. Und der wird jetzt noch produziert. Und dieses Projekt nimmt halt diesen...
Das heißt, du spielst dann Spiele auf deiner Waschmaschine.
Auf deinem Waschmaschine. Schleudergang. Einfach Interview anhören, es wird hinten dran gehängt von diesem Gregor. Ist recht lang, weil ich mehrmals nachgefragt habe und was verwechselt habe, aber sehr interessantes Projekt. Und es gibt sogar eine andere Gruppe, mit der hat aber nichts zu tun gehabt, die versuchen den Amiga nachzubauen.
Ah.
Also Retro-Hardware ist im Kommen.
Retro. Ja, ich habe meine Retro-Hardware noch rumstehen, die wollte ich eigentlich auf die Retro-Börse geben, aber... Da war die Chance, dass es losfährt, nicht so hoch. Es ist zwar ein Atari, aber es ist ein TT 030.
Und das war ist weniger das, als ein ST, oder?
Das war da, na, das war die Arbeitsvariante. Das ist ein Arbeitsgerät und kein Spieleding. Ja, Atari hat auch Arbeitsgeräte gebaut. Also wenig, aber genau so einen habe ich.
Es gab ja auch die Geschichte,
dass will niemand. Also wenn wer will.
Beim Florian. Melde sich. Es gab ja früher auch die Geschichte, glaube ich, war es 70er, 80er Jahre müssen das gewesen, früher, dass der Apple II nachgebaut worden ist im Osten und dort produktiv eingesetzt worden und hat dort Bravets 8 geheißen.
Das war einer der Sachen. Das musst du verlinken.
Ja, ja, da gibt es auch eine eigene Doku drüber. Ja, die Halbkombination cool. Geht es um diesen Bravets 8. Und der wurde, also weil sie die Schaltpläne mitgeliefert haben, konnte der so gut nachgebaut werden und der war wirklich dann auch softwarekompatibel. Also da konnte dann Apple II Software drauf ausführen. Ja, das ist eine ganz, ganz lustige Geschichte. Schöne Bilder auch. Also ein Wikipedia-Artikel lohnt sich allein schon optisch.
Machen wir ein bisschen Lifestyle. Gregor, wie sehr hast du dich seit Freitag bewegt? Also warst du einmal an der sehr frischen viel. Luft oder warst du wirklich am
immer
Sofa?
Immer nur, ich laufe nur Marathon. Die ganze Zeit.
Du frisst oder neid, weil ich habe aus zuverlässiger Quelle erfahren, dass du jetzt am Sofa vegetierst.
Das sind alles Fehlinformationen. Das muss man falsch gehört haben. Abgesehen davon, wenn du schon von Lifestyle redest, ich schaue zum zweiten Mal Sopranos.
Zum zweiten Mal jetzt
zum schon. Zweiten Mal, ja. Irgendwie bin ich dazu gekommen, wird gerade geschaut und dann schaue ich jetzt nochmal mit. Und ist ja doch eine interessante Serie, weil es so ein bisschen game-changing war, weil es so gehandelt wird, also als einer der ersten Serien, die so, also den Übergang von alten Konzeptserien zu den modernen, wo größere Handlungsbögen erzählt werden und die Charakteren drin vorkommen, auch so ein bisschen
twistet. Und welche Moral nimmst du aus so einer Mafia-Serie mit?
Ich habe einen witzigen Querschlag-Gedanken gehabt, der direkt zum Dept, nämlich zu deinem Buch, das du gerade jetzt schießt. Nämlich darum, dass nämlich Mafia-Filme, warum die so witzig sind und also warum sie auch so interessant erzählt werden, also bei Scorsese und so. Und es geht ja darum, dass sie zwar überall Geschäftspartner bzw. Verbrecherkollegen haben in ihrem Syndikat und alles wird unter dem Paradigma der Familie gestellt. Und das macht das Ganze eigentlich ganz interessant, weil einerseits geht es immer so, ich mache dir eine Gefälligkeit.
Ja, sie handeln ohne Geld. Ja.
Eigentlich schon, so wie die Familie ist.
Nur
das Interessante bei mafiösen Syndikaten ist, dass sie halt nicht verwandt sind und sich oft nicht so gut kennen, oder vielleicht schon, aber nur oberflächlich. Und es dann auch immer zu Missverständnissen der Wertigkeiten kommt. Mhm. Und deswegen bauen oft diese Mafia-Filme darauf aus, dass diese Syndikate dann irgendwann daran zerbrechen. Dass da irgendwie Unstimmigkeiten im Geld sind und dass sie dann auseinanderbrechen. Da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich witzig, weil wir das in den letzten Folgen besprochen haben.
Gibt es auch so bei den Mafia, wenn man so Mafia-Bücher liest, haben so die Clans so diverse Aufnahmerituale. Also manchmal geht das relativ leicht, wenn adoptieren können und manchmal muss da zwei Generationen verheiratet sein, bevor überhaupt drüber nachgedacht wird.
Ja. So viel zum Lifestyle.
Jo, dann kann ich einflechten, ich habe es nicht einmal geschafft, 3 Seiten von dem Dept-Buch zu lesen und werde deshalb jetzt auch nicht viel drüber erzählen, bis ich wieder mal ein
scheiteres... War nicht viel Zeit.
Also. War nicht viel Zeit seit Freitag, aber ich muss übrigens korrigieren, ich bin schon bei der Hälfte.
Ja, sehr gut. So, eine Sache im Kalender.
Ja. Kalender?
Genau. Super Game Dev Weekend am Wochenende.
Ja, Florian, bitte sprich.
Was gibt's also? Was? Es ist noch nicht, also kann ich noch nicht viel sagen. Es sind jetzt die Themenvorschläge online, ich habe sie nicht mehr im Kopf.
Genau, die waren Keynote recht cool. Ist auch schon gekommen.
Echt?
Ja.
Habe ich noch nicht gesehen. im Grunde geht es wie jedes Jahr im Ende des Jahres darum, sich ein Wochenende mal zusammenzusetzen, Leute zu finden und gleichzeitig von Freitag bis Sonntag Computerspiel oder irgendein Spiel. Muss nicht mal ein Computerspiel sein, sondern ein Spiel zu
Apropos,
machen.
Du hast nichts zu tun, du bist im Metalab. Ich hätte was zu tun.
Ich habe 10.000 Sachen zu tun.
Wir könnten ein Biertaucherspiel machen, ne?
Ich spiele mir das schauen. Nicht gerade. Also ich habe mich mal mit dem Thomas zusammengeredet. Ja. Wir schauen uns am Freitag mal an, welches Thema ist und was wir dann nehmen. Ob wir dann irgendwas in Python machen.
Seid schon ein fixes Team, oder?
Nicht 100% fix, wir müssen halt zusammenreden, welche Technologie. Mhm. Weil er hat gemeint, erstmal und dann voll auf Low Level, C++, irgendwas mit pur OpenGL. Da habe ich gedacht, nicht so meins. Aber wenn es irgendwas auf Python, ja. Ansonsten muss ich mir einen anderen suchen. Oder ein Konkurrenzspiel machen.
Das heißt, du hast vor, das Wochenende im MetaLab zu verbringen und ein Spiel in einem Wochenende zu machen?
Ja, mithelfen, was geht, zumindest. Mhm. Und dieses Jahr habe ich auch einen Studienkollegen davon überzeugt, dass er mitmacht. Hinschaut.
Ja.
Der ist Medieninformatiker und ziemlich guter Soundmaker. Also da wird es
gute Sounds geben für alle.
Genügend Sounds für alle geben, wenn wieder vom Sound 42 oder wie er geheißen hat. Vom letzten
Ja, Mal. Ja, der mit dem Mischpult.
Genau. Ist, ja. Also wenn der wieder da ist, glaube ich, da haben wir keine Probleme, genügend Sounds zu haben. Jetzt bräuchte man wahrscheinlich noch Grafiker, aber die werden.
Die sind immer sehr in Demand.
Ne? Ja, wenn. Jetzt haben wir mal Soundleute, das ist ja immerhin was. Nicht nur Programmierer.
Sollte man vielleicht dazu Sound sagen, wie es so zugeht bei Game Jams. Also meistens die Programmierer bilden sich ein Grüppchen und die hochgefragten Musiker und Grafiker, die tun sich dann so für alle zur Verfügung stellen und werden von allen halt umworben.
Ja, macht man muss Sound, nicht macht man Sound. Sein. Aber wenn man selbst irgendwen findet, der nur für die eigene Gruppe irgendwelche Grafiken oder so designt.
Dann das ist natürlich auch
ja, gut, ne? Also bei der Pyvic hatten wir das, aber da waren wir halt, glaube ich, im MetaLab halt nur ein Team. Da sind wir als ein Team angetreten. Da gab es einen, der wirklich nur die Grafik-Sachen gemacht hat. Und, ja, also wenn gute Grafiker sind, immer gerne willkommen. Andere Leute natürlich auch. Aber hauptsächlich Grafiker.
Können jetzt eigentlich Nicht-Programmierer, haben die was davon, wenn sie ins MetaLab kommen?
Ja, Spielideen, wenn sie haben, sicher.
Spielideen, ja.
Also es müssen ja keine Programmierer sein, sie können auch ein Brettspiel machen, wenn sie wollen.
Genau, ja.
Oder stimmt, ja. Was auch immer. Es gibt ein paar, die haben angedacht, sie wollen vielleicht irgendwas, irgendwelche Elektronik bauen, die auf riesen LED-Wänden oder weiß nicht was. Da gab es ja eh schon uralte Spiele portiert auf LED-Wand. Sowas in die Richtung, haben sie im Lab eh
gemacht. Stimmt, im MetaLab hängt jetzt gerade so eine riesen LED-Wand.
Ne? Ja, die LED-Wall hängt rum, die ist zum Vergeben, du musst dich wer finden oder zum Entsorgen. Aber sowas ähnliches mit irgendeiner anderen haben sie mal gemacht.
Ja. Aber ja, also ich kann es nur empfehlen, also gerade jetzt meine potenziellen Kunden, die sagen, ja, sie wollen Spiele programmieren, sie können halt leider nicht programmieren oder so.
Ja, das
ist also sicher keine schlechte Idee, ins MetaLab reinzugehen, mitzumachen und
ja, halt einfach ein Brettspiel
zu designen zum vorgegebenen Thema. Ja,
also ich glaube, letztes Mal gab es irgendwas, da haben sie auch irgendwelche Karten oder Dinge, Spiele machen wollen. Ein Brettspiel ist sicher auch schon irgendwann einmal
entstanden. Ja.
Also es, man kann alles machen, was man will. Man kann oder Elektronik bauen.
Also was man nicht machen sollte, dass daran herrscht eigentlich nie Mangel, so klugscheißen und anderen sagen, ja, ich habe die tolle Idee, setzt das um. Das geht meistens nicht so gut.
Wenn es eine wirklich gute Idee ist, findet man Leute, die man davon überzeugen
kann. Ja, aber was besser wird, halt, wenn man die dann auch selber verwirklicht halt und oder zumindest daran arbeitet. Also dass dann mitmacht, ist mitmachen eher die ist Wahrscheinlichkeit, das dass man
ja,
große Aufträge
findet. Ja, nur wenn man selbst eine gute Idee hat, muss nicht unbedingt mitprogrammieren, muss nicht programmieren können. Aber man sollte irgendwie halt mithelfen.
Zeichnungen machen oder so.
Ja,
oder
sich einbringen.
Halt das tun, was man tun kann.
Ja. Es muss auch nicht jeder jeden Tag da sein, je nachdem, welches Team man hat.
Also es ist erlaubt, dass man duscht und...
Ja, zwischendurch mal eine Stunde schläft.
Ja, nicht üblich, aber es akzeptiert
man. Ja, es kann vorkommen, dass man am Notebook einschläft einmal, dann wird man nach einer Stunde aufgeweckt und muss wieder passen.
Also nochmal, 17, na, heute ist Montag.
Freitag.
Freitag, das ist dann der 14. Was ist das für Tag? Montag, ne? 14. bis 16. Dezember. Ja. Im MetaLab, Rathausstraße 6, 10 Wien. Alle herzlich willkommen.
Der Bernd hat uns Themenvorschläge
gemacht. Bitte schön, ja.
Aber, naja,
du. Aber, aber dafür, dass er uns als einziger sponsert, brauchen wir, also nicht als einziger regelmäßig flattert.
Ja, Herr Rata, hast du dir das durchgelesen?
Nein, bitte.
Ja,
ich meine, du machst
das. Siehst du. Eines kann man aber schon, das habe ich mir angeschaut.
Was ist denn das ein Thema?
Drei Themen.
Welches von den drei Themen?
Eines Themas. Machen wir das erste.
Okay. Also Bären, das erste.
Also, ja.
Ich lege mal los, ja. Techdropbox.com. Das ist, geht um die Geschichte, dass der Erfinder, der Guido, der Erfinder von der Python-Programmierung.
Guido von Rossum.
Jetzt für Dropbox arbeitet.
Ja. Was? Der ist jetzt von.
Ich finde Python nicht mehr gut.
Findest du Dropbox
so böse, oder? Ja. Die waren vorher bei Google, so, oder?
Er war bei Google, ja. Echt? Warum arbeitet er bei Dropbox? Gegangen. Das gibt's ja nicht.
Interessant.
Dropbox ist schlecht, Guido ist mein Weltbild liegt in Trümmern.
Wieder mal, gewöhn dich dran.
Guido ist auch böse.
Guido ist auch böse. Warum konnten sie Guido ziehen lassen? Okay.
Ja, vielleicht
hat er meinen Tag verdorben.
Dropbox hat besseres Angebot gemacht, wahrscheinlich.
Das gibt's ja nicht. Dropbox ist
evil. Nee, sein Büro wurde schön verziert, was ich so gesehen habe, was er auf Google Plus geschrieben hat. Er hat gleich ein Bild gepostet von irgendeinem Dings. Oder ich weiß nicht, ich hab mir gedacht, entweder das war der letzte Arbeitstag bei Google, wo sie ihm noch irgendwas gemacht haben, oder der erste bei Dropbox. Auf alle Fälle, sie haben irgendwie eine, was haben sie gegeben, irgendeine Ariel-Meerjungfrau oder irgend sowas ich glaube, in der Schlange als Kopf oder mit einem Python-Symbol.
Ach so, mit Python-Symbol.
Oder irgend sowas, ja.
Naja. Ah, das heißt, ich sollte mein Google-Fanboy-Tum beenden, wenn es Guido nicht mehr bei Google arbeitet.
Jetzt muss Dropbox-Fanboy sein. Jetzt
kann ich zumachen.
Jetzt kann genauso gut Facebook nahe.
Aber interessant, der Guido hat das gleich auch auf Google Plus gepostet, das Foto von.
Ja, das alles so gepostet. Also.
Witzig, dass es aber so viel eine Tendenz, ja, oder dass die ganzen Linux, oder viele der Linux-Nerds, Alan Cox, Linus Torvalds,
Kino, naja, die Alternativen gibt es halt nicht sonst.
Ja.
Weil sonst ist es ja Facebook.
Ja, das ist die Frage.
Du meinst jetzt immer noch Facebook?
Warum die Übernerds bei Google Plus sind.
Ja, genau.
Also
ja,
weil viele halt von Google bei Google wahrscheinlich auch ihren Job haben. Ne?
Sicherlich auch ein.
Also mir fällt das schon auf, dass Effekt. Ich bei Google Plus die
interessanten Leute... solche Seitendinge einfach gescheiter funktionieren. Für die Leute, die wirklich Informationen wollen.
Ja.
Ist es, ja, es sind... Wie viele aktive User nach der aktuellen Dings? Glaube ich schon...
Also,
ja, hunderte Millionen, schon, insgesamt 700 Millionen. Also
Milliarde haben es halt noch nicht wie Facebook.
Ja, aber aktive User, was gesagt, sind so über 100 Millionen zumindest.
Ja, witzig, es wird nämlich auch so in den Blogs irgendwie jetzt so Bericht erstattet, dass eben Google Plus so einen technischen Aspekt drinnen hat, dass sehr viele technische...
Andererseits, wenn du dir anschaust, was so hot Facebook ist, ich glaube, vor ein paar Tagen war einmal Linux Platz 1, da war wahrscheinlich ein Kernel-Release. ansonsten sind da teilweise aber auch Sachen wie Justin Bieber drin.
Ja,
okay.
Oder Lady Gaga oder das Einzige, was war sonst, ist, was cool war, wo der Gangnam Style der Psy plötzlich oben war.
Was sind das
jetzt? Britney Spears 1 unter
Psy. Trending Topics bei Google Plus oder bei Twitter?
Genau.
Bei Google Plus, okay.
Ja.
Apropos Google Plus, es gibt seit vorgestern Google Plus Groups,
ja, das
was man hämisch dazu sagen muss, was es bei bei Facebook schon sehr lange gibt. Und auch der Biertaucher Podcast hat natürlich eine Group jetzt. Und, ja. Also der große Unterschied ist, bei Group darf jeder posten, jeder dahergelaufene, außer es ist eine private Group, eine Invent-Only oder so. Und bei den, was es bisher gegeben hat, bei den Page also bei den Firmenseiten, da darf eigentlich nur die Firma oder die Admins, also wir hier am Tisch, posten und das Volk darf nur die Postings kommentieren. Und bei den Communities, also die, was die Groups sind, dürfen die halt auch selber was posten, was wir dann kommentieren dürfen.
Okay, das wird auf jeden Fall spannend.
Ja,
ja, ich bin das ja die erste Community, wo ich da reingegangen bin, war Internet. Das Internet. Die Community von dem Internet.
Das klingt schon nach IT gerade.
Ja, also ist alles, was so gepostet ist, schon hin, dann alles irgendwelche Zitate, so wie Boris Becker oder wer, also bin ich schon drin, das ging ja auch schnell. Und eigentlich nur solche blödsinnigen Sachen. Und wo sind die Katzenbilder? Ich habe dann noch irgendwie das T-Code-Video, so das ist der Internet, dazu gepostet.
Jo. Was mich interessieren würde, es gibt ja auch Google Groups, das sind die Mailinglisten, und die haben auch gar nicht so schlechte Features. Da kannst du nämlich so eine Art Stack Overflow machen. Also du kannst Google Groups so einstellen, dass es als Webseite funktioniert, wo du die eigenen, die einzelnen Fragen und deren Antworten rauf und runter voten kannst.
Ah, okay.
Also alles über die Google Group Oberfläche, die was wieder auch per E-Mail bedienbar ist, im Gegensatz zu den ganzen Facebook und
Und da kannst du Topics hoch und runter voten.
Zumindest die Antworten auf Topics. Also es ist eine spezielle Option. Ich habe es nicht ausprobiert.
Fast so ein bisschen Reddit-artig.
Ja? Fast, ja, ja. Aber es, ich glaube, sie lassen es einschlafen. Sie haben es noch nicht gepusht. Aber interessant wäre, ob jetzt diese Communities in Google Plus dann irgendwie verheiratet werden mit den Google Groups. Also das, was ja naheliegen würde. Ja,
das weiß man bei Google nie, was die miteinander
ja, feiern. Oder lassen sie es wieder einschlafen.
Das Google Docs ist ja, ja je nachdem, das welche, ja. Das sind halt, ob sich, das sind ja die ganzen Projekte, ich weiß nicht, wie viel Prozent. Die kriegen ja einen Teil ihrer Arbeitszeit, können sie irgendwelche eigenen genau. Projekte kreativ machen. Genau,
da kommen so coole Sachen raus.
Ja, und da kommen halt dann, mit, ich glaube, sogar Gmail rein von denen.
Aber warum lassen sie Guido van Rossum ziehen? Ich meine, das gibt's ja nicht. Das,
ja, was soll's.
Ja, der Typ hat Python erfunden, der Typ ist so sympathisch, der Typ ist der Urguru.
Vielleicht haben sie deswegen jetzt so viele Python-Leute engagiert bei Google. Sie müssen kompensieren, sie haben gewusst, da geht es. Stellen wir halt noch 1000 Python-Programmierer ein, dass es irgendwie wieder kompensiert wird.
Quantität.
Ja, Quantität kann man alles ausgleichen.
Ach, na, okay. Gut, das war jetzt das erste Bernd-Thema. Was haben wir noch?
Das zweite, das rennt uns jetzt eigentlich schon zwei Wochen nach. Das ist die Geschichte über den Grazer, der einen Tor-Exit-Boom
hatte. Ja, wir warten auf den Johnny, oder? Für einen sinnvollen Kommentar.
Eigentlich schon, das sollten wir in größerer Runde besprechen.
Florian, du bist nicht würdig, dass wir mit dir Bernd-Thema
besprechen. Oh ja, doch.
Ich habe nicht genau informiert. Naja, ich habe mir den Features und Artikel angeschaut und
so
viel mehr.
Okay. Eben.
Aber es kommt
auf jeden Fall mal wieder vor. Einlesen. In weltweiten Medien wie der BBC steht, dass in Graz die Polizei Tor-Server geradet hat wegen Kinderporno-Verdacht und der Typ hat dann dem Polizisten erklärt, dass was ein Tor-Exit-Node ist und dass er kein Kinderporno-Dealer ist und auch kein Konsument, sondern eben nur diesen Server bereitstellt.
Aber soviel ich verstanden habe, war es ja angeblich irgendein ein Ring, der in per Hidden Tor-Nodes oder so einen Hidden-Server macht. Das heißt, den kann man eh nicht zurückverfolgen. Es war nur einer, irgendwie, es kam auch über diesen Exit-Node raus.
Okay, aber
das heißt, es könnte über alles rausgegangen sein. Das heißt, es muss nicht einmal einer gewesen sein, der speziell diesen Exit-Node verwendet hat, sondern die haben halt einmal nachgeschaut und
ich denk,
der hat das ausgeliefert, ja, so wie jeder andere Exit-Node
auch macht. Die Message vom Gesetzesarm ist klar, du sollst nicht da so unsaubere Sachen machen, was wir
nicht wollen. Solange sie die Anonymisierungsnetze nicht verbieten, kann man sowas nicht verhindern.
Dazu vielleicht nur ein kleiner Aufruf. Mir fehlt immer noch der Martin ein bisschen. Aber man sollte Baluch-Blog lesen. Sehr erschreckende, sehr erschreckende Postings. Eins nur, wie ihn ein Staatspolizist belästigt auf einer seiner üblichen, also, Kundgebungen, die ja genehmigt sind, behördlich versammlungsfrei in Österreich und der halt einfach so zum Hingang ist und ihn gestört und sich lustig macht über seinen Blog und versucht Personalien aufnehmen. Also so auf, wir sind die Stärkeren, so, schau, wir beobachten dich, wir wissen alles über dich, du Arsch. Ne? So, also einfach, so, wer jemals als Schüler zu tun gehabt hat mit Stärkeren, deren Anstänkern, weiß, worum es da geht. Ne? Und das andere war in Spanien auf einem Kongress, und da ging es um Zivilgesellschaft, da waren sogar Richter und Staatsanwälte, weil die konservative Regierung in Spanien jetzt extrem Gesetze verschärft hat, gegen Formen des zivilen Widerstands. Also es ist jetzt so, dass wenn du dort friedlich eine Behörde oder ein Amt besetzt oder eine Firma, was ein gängiger Protestausdruck ist, wirst du mit Gefängnisstrafen bedroht. Also es wird massive Kriminalisierung betrieben und Abbau der Bürgerrechte und dann haben sie zugeschaltet von USA auch so und von anderen Ländern halt Sprecher von Bürgerrechtsbewegungen und Initiativen. Und die haben gesagt, es ist überall das gleiche Bild. Also es werden massiv die Bürgerrechte eingeschränkt und die Firmen machen sich die Gesetzgebung so, wie sie es wollen. Also die haben die Politiker in der
Doppelt problematisch
im Hintergrund der Krise. Firmen, die die Gesetze selber machen. Die Kunst hat Recht-Initiative hat jetzt wieder mal was gesagt.
Komisch, dass die uns noch nicht sponsern, gell?
Ja, müssen wir mal anfangen.
Die, wie wir über die reden. Ich meine,
die schauen ja nicht ins Internet. Die wissen nicht, dass es uns gibt. Die kennen das Internet eigentlich nur als Gerücht.
Wir eine Zeitung machen und so.
Was war Ihr Punkt? Was haben Sie
vorhin gesagt? Aktueller Punkt war, Sie wollten ja erhöhte Festbarangaben. Das ist ja schon mal eine Sache. Nicht nur, dass Sie überhaupt welche haben, Sie wollen noch mehr. Das ist eher ein alter Hut. Jetzt wird es aber noch krasser. Sie wollen auf die Cloud Abgaben.
Dass du Internet
benutzt. Dass du irgendwie irgendeinen einen Cloud-Service hast, wo du Daten storage hast. Also irgendein, du schickst deine Daten.
Weil das ja eine Festplatte in der
Luft ist. Weil du dort Sachen, aber die Frage ist, wie wollen sie das durchsetzen? Also
Prinzip jeder E-Mail-Server, ne?
Dann sag ihnen das nicht.
Okay. wenn du E-Mail benutzt, tust du eigentlich schon in der Cloud arbeiten.
Es gab ein Gmail-Plugin für Firefox, dass du das FTP-Server verwenden konntest. Da hat er alle Daten als Attachment irgendwie gehandelt im Gmail-Account, weil da viel Platz war. Hast du mal 2 Gigabyte Storage gehabt. Das war ziemlich cool. aber sie wollen ja...
Also die Cloud-Steuer.
Sie wollen es nur, wie wollen sie es durchsetzen? Weil wenn du
einen Vertrag mit einem amerikanischen Unternehmen hast, dass du dem auf die Server spielst, ja, wie wollen die in Deutschland oder Österreich dann irgendwie Abgaben drauf verlangen?
Na, pauschal für alle, weil du es könntest.
Ja, dann müssen sie auf Internet an. Ja, nein, aber sie wollen eben auf die Cloud und nicht auf die Internet-Dings.
Ja, die Service-Provider sollen da Deep Packet Inspection machen und schauen, was
los ist. Stimmt, das wollen sie vielleicht auch noch. Das wurde jetzt auch standardisiert, habe ich gehört, irgendwas.
Na, ich würde sagen, wir versuchen, dass die offizieller Bierdacher Sponsor werden. Ich glaube, die haben Geld und Zeit und keine Ahnung.
Also. Ja, das vor allem. Ja, apropos Sponsoren, eine Sache zu Flatter noch. Mhm. Oder so am Rande zu Flatter. Ich habe jetzt wieder mal meine Webseite erweitert, verbessert, vercoolert.
Ja, dann schick uns, damit wir dich flattern.
Ja, ich habe jetzt Flatter-Button eingebaut drin.
Ja, also man kann dich jetzt so offiziell flattern.
Ja, man kann jede Webseite im Grunde flattern. Halbwegs brauchbar. Das heißt, ich habe jetzt Mitschnitte von Linux-Wochenende zum Beispiel mal 2 hochgeladen.
Okay.
Die habe ich gekriegt aus WebM und das Videotag Cool HTML5 Urleiwand hochgestellt und jedes von den Dings einen dynamischen Flatter-Button daneben. Das heißt, man kann wirklich jedes Video direkt flattern und wenn wirklich wer flattern würde, würde ich den Leuten, die halt einen Talk erhalten haben, einen Teil davon weiter flattern, wenn sie flattern.
Du kennst die
Leute? Von den zwei, ja.
Okay, okay.
Der eine war der Harald.
Achso, ja. Der hat eh keinen Flatter-Button, da kannst du OS-Domotics
flattern. Ja, ich habe momentan eh noch keinen Flatter-Dings davon gekriegt.
Dann könnte ich eigentlich mit dem OS-Domotics-Ding, was eh dem Harald gehört, obwohl ich ihm das gekriegt habe, könnte ich seinen eigenen Talk flattern, damit du das dann kriegst und er wieder einen Teil zurückkriegt, damit er weiß, wie toll flattert es.
Ich flatter OS-Domotics eh.
Ich habe gerade zurzeit Probleme mit Flatter.
Ja, ich hatte da eben auch ein Problem mit Flatter. Ich wollte meinen User selbst, einen Flatter-Button, nur mit meinem User machen.
Ja.
Für die Website, für alles, was nicht so ein Unterding ist. Weil für die Contact-Page möchte ich nicht so ein dynamisches Ding haben. Text, meine Kontaktdaten. Ist ja sinnlos. Aber ich habe dann beim Twitter-Account vom Flatter auch noch hingeschrieben, ob das irgendwie eine Möglichkeit gibt. Die Antwort war nur so, ja, man nimmt den normalen Button-Code und macht die URL vom User rein. Erstmal, welche URL vom User? Da gibt es die API-URL vom User oder die Webseiten-URL vom User und welcher Standard-Button? Die Anleitung von Flatter ist ein JavaScript,
das generiert. Den gibt es nämlich nicht mehr, den Standard-Button.
Ja, eben.
Das ist der Urarsch, man muss, ich weiß nämlich, ich habe das kriegst Zufall du kriegst den Standard-Button, indem du Submit reinschreibst oben in der Browser-URL.
Submit?
Ja, statt da steht flatter.com irgendwas, bla bla.
Ja, aber du kriegst den Standard-Button, wenn du ein Thing anlegst, sagt er dir den, glaube ich.
Ja, aber ich kann nicht einmal mehr ein Thing anlegen, das ist bei mir futsch.
Echt, das ging bei mir noch, glaube ich.
Geht das bei dir noch?
Vielleicht habe ich aber das Problem ist, ich möchte jetzt nicht einen Thing anlegen, nur dafür, dass ich den Button habe, den ich nachher verwende, um meinen User zu verwenden. Da habe ich einen Thing, was ich nicht brauche.
Flatter geht überhaupt den Bach und
nein, so schlimm ist es nicht. Also Tim Britloff hat das letzte Mal bei irgendeinem von seinem Podcast gelobt. Er ist zwar jetzt nicht so dran in letzter Zeit, aber ein paar Sachen haben sie eingebaut, die er wollte. Zum Beispiel Dank sagen, das ist nicht nur im letzten Monat, was jetzt eigentlich noch blöder ist, weil jetzt, wenn du sagst Danke, kriegt es jeder, der dich je geflattert hat. Und wenn du das öfter machst, dann geht das ihm so auf die Nerven.
Na, ich freue mich schon, also wenn ich
danke. Ja, aber das Problem ist, wenn du viele Sachen flatterst und das jeder macht und du dann nach einem Jahr die gar nicht mehr kennst und plötzlich kriegst du jedes Monat so Danke, Danke, Danke von 10 verschiedenen.
Ich würde mich auch belästigt fühlen. Ich
mache nicht so schön. Man kann das aber schalten, glaube ich, dass das nur, dass du es nicht per E-Mail kriegst.
Ja, man kann es selbst ausschalten.
Ja, ja.
Aber eigentlich möchte ich schon die Dankesdinger kriegen, aber wenn es zu viel sind, muss man es ausschalten. Ist halt schade drum.
Deswegen ist halt summarize und du hast 150 Dankemeldungen.
Dass man sagen kann, zum Beispiel die mich geflattert haben, seit dem letzten Danke sagen. Oder die mich im letzten Monat oder sagen kann, einfach in der Zeitspanne.
Der Zeit, dass wir unser eigenes Flatter bauen. Ne?
Ja. Und ein eigenes Webframework rundherum.
Genau. Schon mal das noch. Ja, wer weiß, wann wir jetzt Geld von der Festplattenabgabentypen kriegen, weil die uns sponsern. Dann
wir sind Kulturschaffende.
Ja, weil wir können denen ja dann einreden, sie kriegen ein bisschen Geld von uns.
Ja, aber wir müssen Mitglied werden, wenn wir da Geld von denen
haben.
Aber dann zahlen wir aber mehr.
Ihre Themen, ne?
Problem ist, wir zahlen viel mehr dafür, dass wir selbst dann kriegen.
Bist du einverstanden? Oder?
Nein, ich lehne das komplett ab und ich empfehle auch keinen dieses fragwürdige Zahlungsservice, das in Planung ist. Anspruch zu nehmen. Mein Problem mit Flatter, was ich zurzeit habe, ist, ich kann keine Kohle mehr drauf überweisen.
Was? Welche seitdem gibt's, was der kostenlos ist, das über, drauf überweisen?
Naja, es war mit so, was? Dass ich es vorher immer mit Sofortüberweisung gemacht habe. Ich habe keine Kreditkarte. Jetzt gibt es einen Zwischenscreen und sagt, Sofortüberweisung wird Moneybookers. Moneybookers hat irgendeine Folgefirma, die heißt irgendwie anders.
Moneybookers, so. Ich habe mir nur Kreditkartenabrechnung über Moneybooker gemacht.
Genau, also Moneybookers, sie schreiben auch hin. Früher, formerly wurde das von Moneybookers gemacht, jetzt irgendwie ein anderer Firmenname. Ja. Und die wollen von mir irgendwie so Daten, die gebe ich auch brav ein, was mir eh schon ein bisschen komisch vorkommt. Und dann sagen sie aber, tut uns leid, ihr Account wurde geschlossen. Ich habe die nie dort einen Account eröffnet eigentlich, bewussterweise. Und bitte, sie können hier die Support-Nummer anrufen.
Ja. Anrufen, kostenpflichtig.
Ja, das weiß ich, also bin ich nicht vorgedrungen. Ich habe einen Support angeschrieben.
So warst du dann auch nicht.
Ich habe einen Support von Flutter angeschrieben. Und mir hat da ziemlich schnell jemand geantwortet, ein gewisser Linus, und der hat geschrieben, yes, we know. Wahrscheinlich.
Der arbeitet auch dort.
Wir haben alles. Und die haben zurückgeschrieben, ja, sie wissen, this service sucks, but we can't do anything about it, sorry. Also ich muss mir irgendwas anderes überlegen.
Also mehr Arbeit.
Sonst hast du keine Zahlungsmöglichkeit.
Ja, ich könnte jetzt wieder so ein Cash for Web anonyme
Kreditkarte. Und eine IBank akzeptieren die nicht dafür, dass in Europa...
Das war die Sofortüberweisungs.de, war die Bank Online Banküberweisungsmöglichkeit,
die es gegeben hat. Aber da hat dann eine Kreditkarte.
Bei Online-Überweisung, ja schon, aber...
Weil eigentlich wäre die Sache, sie könnten doch einfach eine Kontonummer hingeben, überweist dorthin mit den Kundendaten und das wird gebucht.
Ja, schön, ja schön. Habe ich jetzt...
Das wäre das Einfachste.
Ich werde es nochmal durchforsten, vielleicht habe ich irgendwelche, sie haben ja so einen Haufen an Zahlungsmöglichkeiten oben. Vielleicht habe ich einen übersehen, dass es dann vielleicht doch...
Also, wenn ich das richtig sehe, wir würden gern Geld ausgeben, mehr Geld für Flutter, und man lässt uns nicht, ne?
Ja, ja.
Man hindert uns aktiv.
Leider, ist halt ohne Kreditkarte ist es nicht so einfach im Netz.
Ist so. Aber Kreditkarte kriegt man überall.
Die will ich aber nicht.
Du kannst jetzt eine Wegwerf-Kreditkarte nehmen.
Ja, genau, die mache ich. Cash for Web. Apropos Cash for Web, das hat uns ja auch ein Hörer empfohlen, und da habe ich letztens in eine Falle getappt, was man nämlich aufpassen muss. Ich habe das über einen Klee gelobt, weil dann ist die Möglichkeit, dass ich mir im Google Play mir Apps kaufen kann.
Okay.
Das ist auch wunderbar.
So Vorkasse-System, oder?
Funktioniert, ja genau. Also du machst diesen Bo, hast dann 25 Euro auf dem Ding und zahlst deine Apps. Das einzige Problem, was man beachten muss, und das kann ich jetzt irgendwie nachreichen, ist in dem Falle, dass du eine App wieder zurückgibst, stornierst den Kauf. Ja? Weil dann bounced das irgendwie ab und sie können es nicht auf diese anonyme Kredit Cash for Web zurücküberweisen, und das landet im Void, also im Nirvana irgendwie. Und damit habe ich 1,50 Euro mir da durch die Binsen gegangen. Aber das ist vielleicht etwas, was man bei der Handhabung von so anonymen Kreditkarten und Google Play Store beachten sollte.
Interessanter Hinweis,
ja. Ja, das war's schon.
Der Bernd hat uns doch zwei Themen gegeben über nachhaltige Firmen, wo wir recherchieren sollen und wo er gern Interviews hätte mit ähnlichen Firmen in Österreich.
Was für welche?
Nicht für die 82er, da haben wir jetzt... Oh ja, Crowd for Privacy. Na, habe ich da noch.
Ich glaube, das hat er, genau das hat er in dieser Gruppe gepostet und nicht hier in dem Page, die du anguckst.
Jetzt wird es umständlich.
Du musst die Community angucken. Ja,
aber das ist nicht gut, dass sie das in die Community schreiben. Dann sehen wir es nicht, dann Pech.
Da steckt oder er hat mir geschrieben und ich war zu dämlich. Habe ich dir das nicht weitergeleitet irgendwie per E-Mail?
Das kann schon sein, du.
Aha, okay. Aber was waren das für Firmen? Alter, was
ich
glaub, einfach
okay, geht, ich so Schluss, Leute, bevor wir nämlich über Themen reden, über die wir nicht wissen,
sollten wir eine Firma, so eine hätte ich.
Also, ja, na, rede einfach.
Okay. Ja, das war bei der, weil ich jetzt auch den Wind, den Wind? Von Wind, wer redet, ist nicht tot, von Holger Klein. Der auf Not Safe for Work von mit Tim Pritlove macht.
Ja, ich weiß schon, aber ich weiß nicht, was
er. Ja, der ist ganz schlecht, der ist ein ziemlich guter Radiomoderator.
Ich kenne ihn, ich habe ihn sogar beim Chaos Communication.
Der ist auch bei Fritz und alles. Der hat interviewt einmal den von Premium Cola.
Ah ja, genau.
Bei Premium Cola ist er im Grunde ein Kollektiv und nicht einfach irgendeine Marke. Wenn am besten, also wir verlinken es am besten, ich kann nur eine Zusammenfassung machen, weil alles weiß ich nicht mehr. Das ist im Grunde so ein Modulsystem. Ist einfach hingegangen, angeblich in der Badewanne ist in die Idee gekommen, ja, Afrikola hat das einfach das Rezept geändert im Hintergrund, hinterrücks. Das hat ihm nicht gefallen. Hat er also irgendwie mit einem Abfüller zusammengesprochen, der noch das Rezept hatte, und hat das irgendwie abgefüllt. Was ja
Original Afrikola.
Ja, genau das Rezept, was eigentlich schon sehr am Rande der eigentlich Grauzone. Dann hat er sich irgendwie, um das weiter zu vermarkten, hat er sich dann auch mit den Logistik dazwischen, die das gemacht haben, zusammengefasst, was der so macht. Und hat sich halt im Grunde jeden einzelnen Teil davon zusammengeredet und ist im Grunde so ein Kollektiv. Das heißt, jeder hat sein eigenes Ding.
Und alle haben so an Afrikola geglaubt, sozusagen, an die alte
Form. Nein, nicht wirklich. Also die haben einfach dann geglaubt, dass das System, was er sich ausgedacht hat, cool sein kann. Das heißt, du hast, das Hauptsystem ist, du hast nicht einen großen Auftraggeber, der einen Standfuß, wenn der wegbricht, hast du ein Problem. Es geht darum, dass du easy viel kleine Sachen haben könntest, so. Das ist so das Ziel. Er will auch nicht nur das eine, nur das Cola, weil wenn dann Cola plötzlich, als krebserregend gilt, dann hat er ein Problem. Weil, ja, deswegen das heißt, hat er jetzt Bier auch. Geflecht, es gibt auch Premium-Bier und alle möglichen Sachen, also er braucht mehrere Sachen, dass er wirklich.
Die einzelnen Module sind offen dokumentiert und es ist dann so gedacht, dass du diese Module hernehmen kannst und ein eigenes Geschäft nach diesem Prinzip
hier modellieren kannst. Ökonomie praktisch.
Und er nimmt auch einen dadurch, dass er, oder ich bin mit, er macht zumindest Beratung auch bei Firmen für so ein System.
Ja.
Und ja, wirklich, es ist halt alles so Community-basierend. Wenn du jetzt in deinem Bereich sagst, ja, ich möchte das auch haben in der und der Stadt und du musst du halt rumgehen als Supporter und dort zum Beispiel genügend Leute, Lokale finden, die das dann nehmen wollen. Und dann kannst, wenn du dann Logistikunternehmen findest, die das hinliefern und alles mögliche, dass sich das ausgeht, dann wird das bist du da ansprechbar und kriegst deine Prozente. So ähnlich wie bei der Tupperware-Party. Nur nicht so ein Beschiss.
Also, okay. Ich fasse jetzt das an, was ich mich jetzt nach einem Bier von der Bernd Mehl erinnern kann.
Es kommt einfach nächstes Mal,
wenn wir gescheiter vorbereitet
sind. Das ist nämlich einer der wenigen Hörerkritiken, die ich bekommen habe, dass wir oft so Themen haben, wo wir sagen, na, wir wissen es nicht und dann reden wir eine halbe Stunde. Das war einer dieser fundamentalen Kritiken, deswegen bin ich jetzt
hier. Echt? Jemand hat uns kritisiert?
Ja, durchaus. Also,
echt?
Ja, nur was? Mit Positivem.
Ja, aber die blocken wir.
Vielleicht. Oder vielleicht auch nicht.
Oh, wir sollen jetzt keine Namen von deinen Verwandten nennen.
Und, keinen Bekannten und keinen sozialen Kontakten.
Von Flamen.
Ja.
Ich wollte jetzt gerade fragen. Nein, ist ja wurscht. Okay, haben wir da noch irgendwelche interessanten Themen?
Oder kann man das war allgemein nicht
viel. Ich glaube, das war es.
Es waren mindestens fünf Themen von mir. Da muss doch irgendwas gewesen sein, was wir noch nicht beredet haben.
Ich glaube, das war fünf Themen. Du hast Terrorwaffe Wanderstock, kannst du beispielsweise.
Das habe ich geblockt. Ja, das war von dieser Demo, von den Waldviertler GEA Firma. Da ist nämlich ein Weltenwanderer mit seinem Wanderstab in die Finanzmarktaufsicht hineingegangen. Und da wurde er als Terrorwaffenträger identifiziert und hat dann mit der Vega, Kampfstab, mit der Vega exodiert. Was haben wir da? App for Reddit. Ja, ich habe ausprobiert so eine Reddit-App, die so ausschaut wie diese Twitter-Apps, die man hat, wo man so das Twitters drin sind, mehreren Spalten nebeneinander kriegt.
Das ist nicht die offizielle App, sondern eine Drittanbieter.
Ja, sowas. Und ich war noch nicht sehr begeistert, muss ich sagen.
Okay, aber ist gut, dass sich da was tut.
Aber vielleicht war ich noch einfach zu unfähig, das wirklich gescheit zu bedienen.
Ja, du, ich glaube, wir sind durch. Das ist ein Interview Retrobörse. Danach war Joschka Sauer, haben wir auch durchgesprochen.
Okay, die Spy-Wedings werde ich noch einmal links hinzufügen.
Wir haben, glaube ich, mit den zwei Interviews und vor allem auch mit den zwei Andreasen, die das Bitcoin-Update wieder präsentieren, auf wunderbare Weise.
Heute mehr extra als genug
Content zusammen.
Ja, also viel und Spaß mit einer Stunde extra Interviews und Bitcoin-Andreas. Du wolltest was sagen?
Nein, wurscht.
Ein gutes Ende.
Wurscht.
Tschüss.
Ciao.
Gregor, ich habe das Gefühl, du magst gar nicht podcasten.
Ja, hallo Andreas.
Hallo Andreas und hallo liebe Hörer zum dieswöchigen Bitcoin-Update. Ja, wieder tolle News in der Bitcoin-Welt. Wie schaut's aus? Was hat sich getan?
Ja, wir haben ziemlich viele Medienberichte bekommen über eine News, die Firma Bitcoin oder das Projekt Bitcoin Central. Eine französische Tauschbörse, die auch andere Bitcoin-Dienstleistungen anbietet, hat einige Verträge aufsetzen können und kann jetzt Services anbieten, die einer Bank ähnlich sind. Sagen wir es mal so.
Also die erste Meldung war ja ein bisschen gehypt, ja, muss man sagen. Also da hat es gleich geheißen, ja, Bitcoin wird eine Bank, so ganz plakativ.
Ja.
ist dann nicht ganz so gewesen im Endeffekt.
Vielleicht aber erzähl mal kurz, um was es eigentlich wirklich geht. Also was kann man jetzt eigentlich neu machen mit Bitcoins, was früher nicht gegangen ist, vor einer Woche noch?
Ja, okay, also Bitcoin Central war ja, glaube ich, sogar, also die gab es ja schon lange, ne? Also das war ja, glaube ich, sogar eine der recht frühen Börsen überhaupt.
Ja, die erste europäische mit europäischem Hauptsitz oder europäischen Hauptaktionsrahmen, Aktionsradius.
Genau, und jetzt hat sie was gemacht?
Jo, sie haben Verträge mit einem Zahlungsdienstleister und mit einer Bank abgeschlossen.
Genau, so, das ist die Akoba.
Ja, Credit, die genauen Namen weiß ich jetzt auch nicht. Okay, ja.
Sehe ich gerade, ja.
Und damit kann man jetzt ein Konto eröffnen bei Bitcoin Central und da hat man dann einen IBAN und BIC ganz normal zugeordnet, wie ein ganz normales Bankkonto. Und wenn man dort jetzt etwas einzahlt, dann wird das automatisch seinem Bitcoin Central Guthaben gutgeschrieben. Und das verhält sich im Grunde genommen wie ein Bankkonto, nur kann man dann halt eben auch dann Bitcoin-Aktionen dann drauf auslösen. Zum Beispiel kann man alle eingehenden Zahlungen, wenn man möchte, direkt in Bitcoins umwandeln und auch Bitcoins dann verkaufen und dann eine Überweisung zum Beispiel tätigen. Soweit ich das mitbekommen habe, ist das möglich?
Ja, das stimmt.
Und, es ist außerdem ganz bequem und für Normal-User dann das zu verwenden mit weniger Risiko, weil die der normalen Einlagensicherung unterworfen sind, die in Europa Standard ist. Das heißt, wenn das Geld aus irgendeinem Grund, wenn es dieser Firma nicht so gut geht aus irgendeinem Grund, dann ist das Geld trotzdem auf den Namen des Kunden genau, in der Bank eingelagert.
Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, ja, weil wenn du jetzt bei irgendeiner anderen Bitcoin-Börse kaufst, dann überweist du der mal was und das ist prinzipiell einmal dann deren Geld, ja. Und wenn du Glück hast, lassen sie sich dafür Bitcoin kaufen, ja. So jetzt ein bisschen überspitzt formuliert. Aber da hast du eben dann wirklich ja, also so getrennte Konten, wirklich auf den Namen lautend. Ja. Wie eben fast wie bei einer Bank, ja. Also ich glaube, einer der Unterschiede ist eben, dass es nicht ins Minus gehen kann. Aber ansonsten kann man darauf auch so eine Debitkarte sich ausstellen lassen, die man dann theoretisch eben gleich auch mit Bitcoins auffüllen lassen kann. Ja? Also ja, prinzipiell eine ganz tolle Sache, wie ich meine. Es ist sicher auch interessant vom Standpunkt der Regulierung jetzt her, von den Finanzbehörden, weil bis jetzt, wie gesagt, waren ja Bitcoin-Börsen immer ein bisschen im Graubereich und einige waren eben immer der Meinung, auch die Deutsche BaFin eben, dass man für Bitcoin-Geschäfte eigentlich zumindest eine Zahlungsdienstleister-Lizenz bräuchte. Und das haben meines Wissens keine europäische Börse gehabt, also kein europäischer Bitcoin-Handelsplatz war demnach irgendwie reguliert.
Ja, das ist definitiv ein größerer Meilenstein, kann man so sagen.
Das auf alle
Fälle, für die Sicherheit von Bitcoin-Handelsplätzen. Und ich bin mir sicher, dass die Bitcoin Central dann auch bei ihrem Handelsvolumen entsprechend aufholen werden in den nächsten Wochen, sobald die Leute das entdecken.
Ja, speziell. Ich glaube, nicht nur Leute, sondern vor allem dann auch Firmen. Also weil gerade für Firmen ist es dann recht interessant, wenn sie wissen, okay, der Account ist versichert, ja, bis 100.000 Euro. Wobei eben nur der wirkliche Euro-Account dann, sprich, sobald du das in Bitcoin umwandelst, auch wenn die Bitcoin noch bei Bitcoin Central liegen, sind die natürlich dann nicht umfasst von dieser Garantie, von dieser Einlagensicherung. Aber ansonsten hat man eine normale Abrechnung, wie man sie auch von einer Firma für ein PayPal-Konto oder was auch immer hat, ja.
Also jetzt fehlt nur noch die Einlagensicherung für Bitcoins, dass das eben anbietet.
Ja, das ging ja dann wieder ja ganz wunderbar außerhalb des Bankensystems, ja. Also das könnte man dann wieder schön machen. Aber da ist halt dann wieder das große Trust-Problem, ja. Und ja.
Na, ich hoffe, dass sich irgendeine Bitcoin-Tauschbörse mal auf das Parkett wagt, dass sie Einlagen als Multisignatur auch ermöglichen und dann kann man da auch eine extreme Sicherheit auf Bitcoin-Seite haben. Mhm. Und die Bankseite, die Euro-Seite kann dann eben durch sowas abgesichert sein. Das wäre eine ganz tolle Kombination, wenn das jemand macht. Mhm. Sicher spannend.
Genau, ja, weil damit könnte man ja interessanterweise auch die Anforderung eigentlich, dass du eben, also du bist ja dann, okay, na gut, stimmt nicht ganz, dass du dann kein Zahlungsdienstleister sein müsstest nach Meinung der BaFin, weil du ja wahrscheinlich immer noch Euro hältst, ja. Aber wenn du das wirklich dann peer-to-peer-mäßig aufziehst, dass du das halt wirklich, also so wie Bitcoin.de zum Beispiel, dass du das direkt mit jemand anderem tradest, ja, wäre das eigentlich mit Multisig möglich, dass du dafür eine Plattform anbietest, wo du wirklich keine Kundengelder hältst, also weder in Euro noch in Bitcoin. Ja.
Genau,
du
wirklich nur ein Informationsvermittler und ein quasi Schiedsrichter im Falle von Disputen.
Genau, ja. Also ich glaube sogar, dass das könnte recht erfolgreich sein, ja. Also man bräuchte dann, um das wirklich sauber zu machen, wahrscheinlich auch noch Software-Support dafür, also dass man eben eine Komponente hat, die beim bei den jeweiligen Handelspartnern quasi gleichzeitig oder in near real-time zumindest laufen muss, um den Trade durchführen zu lassen. Weil sonst passiert das Ganze halt ziemlich verzögert. Aber ja, ich glaube, da könnte man schon eine gute Lösung finden. Und das wird, schätze ich mal, auch kommen. Ja.
Ja, dann können wir noch erzählen, was hat sich denn bei Bitcoin Austria getan letzte Woche?
Genau, da haben wir auch einen kleinen Meilenstein gehabt. Ja. Ja. Wir haben das erste Meeting in Graz gehabt. Das war recht interessant. Es hat ja schon immer wieder mal ein paar Anfragen gegeben aus Graz. Und wir kennen ja auch einige aktive Bitcoiner in Graz, auch Mitglieder bei uns. Und jetzt hat sich's mal ergeben, dass wir diesen Dienstag unser erstes Bitcoin Austria-Treffen in Graz hatten.
Ja, also vom Publikum muss ich sagen, waren die Grazer schon etwas fortschrittlicher als die Wiener, so durchschnittlich, hatte ich den Eindruck. Also die meisten haben sich schon sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und haben dann gefunden, dass das jetzt eben eine gute Gelegenheit ist, mal mit jemand anderem zu sprechen. Und
wir hatten ja noch ein paar hochkarätige Gäste dann quasi dabei, ja. Also wir hatten Kollegen aus Slowenien von Bitstamp eben da, also eine ganze Gruppe, 5 Leute, glaube ich, waren sie, oder?
Genau, ja.
5. Ein ganzes Auto voll.
Ich glaube, 5 Leute waren es aus Slowenien, ja.
Mhm. Und dann haben wir noch den Professor Kappe gehabt von der TU Graz, beziehungsweise auch von Virvox, die und das Treffen auch netterweise gesponsert haben mit Drinks und Buffet.
Ja, danke noch einmal an der Stelle. Und ja, und dann waren noch einige lokale Bitcoin-Miner anwesend, die Gunst der Stunde genutzt haben, um vorbeizuschauen. Also sind einige enthusiastische Bitcoin-Community-Teilnehmer auch dabei. Und ich glaube, da wäre durchaus Potenzial da, dass die Grazer sich dann separat quasi auch was aufziehen, wo sie regelmäßig Veranstaltungen machen. Also allein, wenn ich mir anschaue, wie viele Leute da waren, wird sich das schon auszahlen.
Ja, ich glaube auch, auf alle Fälle. Also für nächstes Jahr, habe ich gehört, steht schon ziemlich fix ein Treffen im Realraum an. Mhm. Also zumindest mal auf der To-Do-Liste. Und ja, könnte man gut vorstellen, dass das vielleicht wirklich, oder ich hoffe zumindest, dass ich das wirklich auch dann regelmäßig verselbstständigt quasi, ja. Es wäre schön, wenn da eine lokale Community irgendwie auch in Graz wäre, ja.
Und während wir dort waren, war auch sehr positiv der Bitcoin-Kurs. Der hat sich während des Treffens ganz positiv entwickelt, ist wieder gestiegen, ja. Ist jetzt über der Resistance von 13, was grundsätzlich ein sehr positives Zeichen ist. Das heißt, falls der Kurs, solange der Kurs über 13 bleibt in meiner Vorhersage, wird er sich auch weiterhin positiv entwickeln. Problematisch könnte es ein bisschen werden, wenn er unter 13 fällt, dann könnte es da einen Bruch geben, aber das werden wir sehen.
Ja, ich glaube jetzt sind wir, sind wir kurz sogar schon mal auch wieder eingebrochen. Also
naja, es war heute ein Test der 13er Linie, was ganz erfolgreich verlaufen ist.
Mhm. Genau, ja, stimmt. Wir sind nicht durchbrochen, das war 13.021.
Genau. Also das hat mal gehalten. Also falls, also jetzt in dem Bereich knapp über 13 würde ich eher sagen, könnte man kaufen, beziehungsweise wenn das fallen sollte, dann ist wahrscheinlich bei 11,5 oder so, beziehungsweise vielleicht auch bei 12,7 wieder noch mehr Support. Wobei, das ist ja fast schon egal, 12,7, 13. Mhm. Ja, na, da muss man sich das noch genauer anschauen. Aber ich würde sagen, das ist grundsätzlich sehr positiv jetzt mal für den Bitcoin-Kurs, dass er jetzt über 13 gegangen ist. Mhm. Da werden wir sehen, was sich da weiter tut.
Ja, also langfristige Trend auf jeden Fall intakt. Haben wir jetzt wieder ein bisschen einen komfortablen Abstand zur unteren Trendlinie gewonnen. Schauen wir mal, ja. Also wenn das so weitergeht, wie gesagt, haben wir so in etwa im April dann 20 ja. Dollar, was meinst du?
Genau, dann werden wir unser All-Time-High wieder einholen.
Schön langsam, genau, ja.
Mhm. Ja. Das geht ja auch nicht, das ist ja auch nicht im Vakuum, sondern wir werden ja sehen, dass also wenn sich das statistisch so weiterentwickelt, wird es ja auch weiterhin positive Bitcoin-Nachrichten und dann ist es auch ganz natürlich, dass wenn mehr Leute das benutzen, der Preis auch entsprechend steigt.
Mhm. Genau, aber, ja. Auf alle Fälle, ja.
Ist aber was man noch auf jeden Fall dazu sagen müsste, für die grundsätzliche Nützlichkeit von Bitcoin für Online-Transaktionen ist der Preis ja mehr oder weniger irrelevant. Das muss man auch dazu sagen.
Das stimmt. Das ist sicher richtig, ja. Was dann allerdings schon wieder interessant ist, ist einfach auch die Markttiefe, beziehungsweise die Marktkapitalisierung, weil du natürlich für gewisse Art von Geschäftsbereichen macht Bitcoin erst ab einer gewissen Liquidität und Marktkapitalisierung eben Sinn. Ja? Also du kannst eben jetzt schwerlich, zigtausend Dollar oder Euro bewegen, ohne den Kurs massiv zu beeinflussen. Aber ja, wenn du in der Kurs eben höher ist und mehr gehandelt wird, zu einer Zeit eben auf den Börsen im Angebot sind, kannst du dann natürlich dann gleich neue Geschäftsbereiche erschließen, ja, die vielleicht höheres Volumen haben.
Ja, das glaube ich auch, da wird sich noch einiges tun in der Richtung.
Genau, ja. Ja, dann gehen wir vielleicht kurz noch zu den Pressemeldungen, die wir hatten.
Ah ja.
Also wir hatten einerseits einen längeren Artikel in einer Standardbeilage namens Portfolio. Ja, und dazu wurde ein Mitglied von Bitcoin Austria länger interviewt. Und daraus
der Johannes.
Wurde dann
Hallo Johannes.
Genau, ja. Hoffentlich hörst du es, ja. Der wurde, wie gesagt, der hat dazu maßgeblich beigetragen zu diesem Artikel. Was sagst du zum Artikel?
Leider sind wahrscheinlich nicht alle mündlich überlieferten Fakten, die bestimmt alle korrekt waren, ganz richtig angekommen. Also ich habe ihn jetzt nur im Kopf, ich sehe ihn jetzt gerade nicht vor mir, aber ich hatte in Erinnerung, dass doch einiges daneben gegangen ist dabei. Was hast du konkret?
Ja, also es waren ein paar Sachen, zum Beispiel wieder diese alte Schneeball-System oder Pyramidensystem-Anschuldigung wurde so dargestellt, wie wenn das vom EZB-Paper so bestätigt wurde, was nicht wirklich der Fall ist. Ja, also da steht eben wörtlich drin, ja, dass es halt Aspekte hat mit einem Schneeballsystem, mit einem Pyramidensystem, allerdings auch Aspekte, die eben dem widersprechen. Ja, also das heißt, dass es nicht unter die klassische Definition eines Pyramidensystems fällt. Das ist halt nur halb wiedergegeben worden. Und
ja, somit. Also man muss dazu sagen, also das ist eher eine längere Diskussion, Pyramidensystem oder nicht. Es gibt für Pyramidensysteme verschiedene Definitionen und jede Art von Sicherheit oder jede Art von Anlage erfüllt manche Teile von diesem Kriterien, ja, also dass man halt Geld hineinsteckt mit der Erwartung, mehr zu bekommen zum Beispiel, oder dass man Gegenparteirisiko hat teilweise. Und jedenfalls da, was vielleicht interessant ist in dem Kontext, ist, dass es ja auf Wikipedia einen längeren Flame War gegeben hat, darüber auch. Das könnte man vielleicht erwähnen, der jetzt mittlerweile erledigt wurde durch mehrere Administratoren, die da eingeschritten sind. Und die haben jetzt festgestellt, dass sie haben jetzt ein bisschen allgemein gehalten, aber im Prinzip geschrieben, dass laut der Definition der EZB von einem Schneeballsystem Bitcoin nicht alle Kriterien erfüllt und somit keines sein kann. Ja,
genau, ja.
Das wird immer wieder von den Medien, also von einzelnen Leuten behauptet, die das halt nicht gleich verstehen, wie das funktioniert und so, und sagen, ja, da gibt's Leute, die versuchen halt Geld damit zu machen, also muss es ein Schneeballsystem sein, ja. Und ja, teilweise sind das halt sehr hartnäckige Meinungen, die sich nicht so leicht beseitigen lassen, ja. Aber eben in der Wikipedia ist das jetzt erstmals, steht das erstmals richtig drinnen, könnte man sagen, oder?
Ja, also sind jetzt auch die Kritik ist ein wenig verstummt jetzt daran, also es passt jetzt halbwegs, würde ich sagen. Natürlich könnte man auch sagen, ja, es lässt immer noch nicht im positiv möglichsten Licht erscheinen, aber es ist immerhin halbwegs neutral.
Ja, aber ich finde es gar nicht schlecht, dass es dasteht, so wie es dasteht, weil wenn Leute dann sagen, na, es ist ein Schneeballsystem, dann hat man sozusagen auch auf Wikipedia gleich quasi die logische Schlussfolgerung, warum es jetzt eins ist oder keins ist. Mhm. Und wenn eben das immer wieder ein Diskussionspunkt ist, denke ich schon, dass es angebracht ist, das einfach im Wikipedia-Artikel stehen zu lassen.
Ja, natürlich ist die Frage, warum es immer wieder ein Diskussionspunkt ist, weil es auch immer wieder erwähnt wird in diversen Berichterstattungen und bisher eben meistens falsch.
Aber vielleicht schaffen die es dann einfach Wikipedia zu lesen, dann die Medien in Zukunft.
Und auch zu verstehen, also.
Ja, ja. Stimmt,
ja. Ja, also, es ist, ich habe jetzt noch kurz den Artikel angeschaut, also die Zusammenfassung zum Schluss ist vielleicht auch nicht so glücklich gewählt, also da steht zum Beispiel, dass Bitcoins ausschließlich per Überweisung gehandelt werden und das System also vergleichbar mit Online-Banking ist. Was jetzt jemanden, der Bitcoin nicht wirklich kennt und sich vielleicht nur diese Kurzzusammenfassung durchliest, nicht wirklich irgendwie die Realität von Bitcoin irgendwie widerspiegelt, ja. Also Bitcoin ist eben nicht Online-Banking, ja, und es ist auch nicht PayPal. Also die wirklichen Eigenschaften, die Schlüsseleigenschaften werden da irgendwie ziemlich ausgeblendet. Und ja, es steht dann nur noch, dass die Überwachung des Systems Peer-to-Peer erfolgt, ja.
Ja.
Wobei
das Wort Überwachung ist wahrscheinlich nicht passend, oder?
Ja, ich meine,
die Verifizierung.
Wenn man weiß, was damit gemeint ist, kann man es verstehen. Aber wenn da steht, dass das System überwacht wird, dann bedeutet das für Leute, die sich nicht so auskennen, wahrscheinlich nicht das Gleiche. Da hat eben nicht die richtige weckt nicht die richtigen Assoziationen.
Ja.
Aber ja.
Genau. Und wenn wir schon bei Printmedien sind, dann erzähle ich noch kurz von der Presse. Da gibt's auch in der Printausgabe vom 5.12. Eine kurze Erwähnung von Bitcoin auf Seite 21. Und da steht grundsätzlich nichts komplett Falsches, außer dass die Behauptung aufgestellt wurde, wieder mal, dass Iraner massenhaft in Bitcoins strömen, was natürlich nicht korrekt ist, aber bitte. Angeblich, also soweit mir bekannt ist, hat ein Student mit seinen Freunden im Iran darüber gesprochen. Und ja, sie haben es gut gefunden. Also das ist, glaube ich, die ganze Story.
Ja, ne, es hat jetzt doch noch eine kleine Meldung gegeben, also dass es auch einen Uptick der Nodes gibt. Also ist jetzt auch keine wahnsinnig große Sache. Allerdings ist halt auch die Frage, inwieweit man das zuordnen kann überhaupt, weil ich schätze mal, dass diejenigen, die sich im Iran mit Bitcoin auseinandersetzen, die wissen wahrscheinlich auch, wie sie das über Tor machen und würden vermutlich eher dazu tendieren, das auch über Tor laufen zu lassen, womit man dann eben die Nodes wieder geografisch nicht zuordnen kann. Aber auf jeden Fall, es gibt einen Uptick der Nodes, einen kleinen, aber doch
signifikanten. 4 sehe ich gerade. 4 Nodes sind ja online aus dem Iran. Okay,
das sind wahrscheinlich 4 mehr als noch vor ein paar Wochen.
Ja, das kann sein. Ja, also im Vergleich in Österreich.
Eine Meldung über einen iranischen Musiker, der Bitcoins akzeptiert als Bezahlung. Und das war, glaube ich, nach den Meldungen über, nach den zweifelhaften Pressemeldungen über Bitcoins im Iran. Also es dürfte schon ein bisschen was dahinter sein, aber die Massen sind sicher
nicht. Ja, in Österreich sind aktuell gerade 113 Nodes online. Zum Beispiel, ich bin jetzt gar nicht online im Moment. Und andere, also man ist normalerweise nur online, wenn man gerade was mit Bitcoins macht oder wenn man halt einen Server laufen hat. Und auch
nur, wenn man einen vollen Client, also einen Bitcoin...
Den hat man ja auch nicht immer offen. Also
Ja, ist schwierig, die Metriken zu finden und die Leute zuzuordnen, aber ja, hat also nur begrenzt Aussagekraft. Ja.
Na gut, ich denke mal, wir haben die wichtigsten Dinge mitbringen können. Hast du noch irgendwas Wichtiges?
Nein, ich glaube, wir haben alles.
Dann werden wir die Hörer nicht länger aufhalten und danke für eure Aufmerksamkeit. Bis bald.
Bis nächste Woche. Ciao.
Servus Matthias.
Hallo.
Servus. Hallo. Ich habe da bei eurem Stand auf der Retro-Börse so ein extrem cooles Hardware-Teil gesehen, was ausschaut wie eine aufgemotzte Grafikkarte. Und dein Kollege hat mir vorher erklärt, das ist ein ganzer Computer.
Das ist ein kompletter neuer Atari-Seriencomputer.
Okay, du bist aber nicht Atari.
Nein, wir haben mit der Firma Atari nichts mehr zu tun.
Gibt es die überhaupt noch? Oder?
Die haben sich 96 eigentlich zurückgezogen vom Markt und waren dann mehr oder weniger verschwunden, bis sie halt 2003 von Infogrames aufgekauft worden sind. Nochmal der Name nur, der französische Spielehersteller.
Und aber es gibt jetzt keine Atari-Hardware, die noch produziert wird?
Sie versuchen es jetzt wieder mit so 8-Bit-Sachen.
Okay.
Aber wir sind komplett unabhängig von der Firma und haben mit denen nichts zu tun.
Und ihr seid eine Firma oder ein weltweites Open-Source-Open-Hardware-Movement?
Genau. Wir sind eigentlich mehr oder weniger alle Atari-Entwickler, die es noch gibt.
Ja.
Auf der Welt.
Aber du bist zu jung, also das geht sich nicht aus, dass du schon vorher Atari-Entwickler warst, oder?
Nein, das geht sich nicht aus. Die Geschichte ist die, dass wir halt irgendwie versuchen, mit einem internationalen Team einen neuen Atari-kompatiblen Computer zu bauen, der dann auch irgendwann einmal ganz normal nutzbar ist.
Jetzt nochmal meine Frage, ein voller Computer, der allein regelt. Ich brauche keinen anderen Computer.
Nein, das ist nur als Karte. Du hast nur gesehen, dass er ausschaut wie eine PCI-Karte. Ja,
aber er ist in Wirklichkeit ein extra Computer. Ein
kompletter Computer, das ist eine Geschichte, kommt eigentlich aus der... Also das Ding heißt Singleboard-Computer, das ist den kompletten Rechner und wir haben diesen PCI-Formfaktor gewählt, damit wir nachher sagen können, okay, wir wollen zwischen 1 und 19 externe PCI-Steckplätze. Also du kannst dann unten eine passive Backplane dran stecken, die kostet dann nochmal irgendwie, weiß ich nicht, 30 Euro oder sowas und kannst dann sagen, okay, ich brauche jetzt 4 Steckplätze.
Und einer davon ist der Computer selber?
Und einer davon ist der Computer selber. Okay. Du kannst aber auch zum Beispiel sagen, ich nehme den Computer nur so, wie er jetzt ist.
Ohne Steckplätze?
Ohne Steckplätze und baue ein... Laptop-Gehäuse damit.
Verstehe.
Sowas. Und wir haben uns halt überlegt, wie kann das recht sinnvoll, weil es ist eine Kleinserie natürlich. Mhm. Wir produzieren Open Hardware. Wir verdienen auch alle nichts damit. Und wie.
Das ist ein Hobbyprojekt, kann man sagen. Oder?
Das kann man so auch nicht sagen, weil die ganzen ehemaligen Klon-Produzenten aus den 90er Jahren dabei sind. Ja. Also es ist schon ein professionelles Teil.
Aber ihr setzt auf Open Hardware-Lizenz, also jeder könnte das jetzt nachbauen.
Das war eine Entwicklung. Mhm. Also mit User Computer Systems, die Hardware gebaut haben aus der Schweiz. Die haben in den 90er Jahren schon zweimal Atari-Klone gebaut. Mhm. Und nachdem dann ganz viele Leute aus der Open Source-Bewegung dazugekommen sind und nachdem wir gewusst haben, okay, die erste Serie ist quasi verkaufbar, hat Medusa dann gesagt, okay gut, dann machen wir jetzt wirklich auch Open Hardware und der Rechner selber ist jetzt auch irgendwie, die Schaltpläne als GPL oder LGPL.
Und das sind jetzt eure Schaltpläne?
Das sind unsere Schaltpläne.
Das sind nicht Atari-Schaltpläne, die sie aus einem Archiv ausgegraben haben?
Nein, gar nicht. Das sind unsere Leute gesessen und haben...
Okay.
Und haben
also ihr habt die Funktionalität gewusst vom Atari ST und habt gesagt, wir wollen jetzt was dann auch sowas macht im Endeffekt.
Ganz genau, und wo die Atari-Programme drauf laufen, mit einem besseren Prozessor.
Und jetzt noch einmal mit den Namen, also ihr baut den Atari ST nach, den Heimcomputer
der 80er? Nein, wir bauen den Atari Falcon nach.
Atari Falcon, der war schon ein besserer ST oder noch ein?
Ja, der war 92 später dann. Ja. Das war der mit diesem berühmten DSB, dem Digital-Signal-Prozessor. Mhm. Und der hat es dann halt ganz viel in die Tonstudios und so weiter geschafft.
Okay, ja.
Und die Leute, die heute noch aktiv sind und Ataris verwenden halt sehr gern diesen Falcon-Computer.
Der hat ja auch eine MIDI-Schnittstelle immer gehabt, der
Ataris. Das haben alle Ataris.
Ja, ja.
Das haben alle.
Und das hat eure dann auch.
Das, ja, MIDI-Schnittstelle ist drauf und so. Und wir haben gesagt, okay, wir wollen diesen Falcon neu bauen, halt mit einem Coldfire-Prozessor.
Ja.
Weil, also ich weiß nicht, wie weit du dich auskennst, aber...
Bei Atari jetzt überhaupt nicht.
Aber bei Amiga vielleicht oder so. Es war ja überall das Problem, dass der 68K-Prozessor nicht mehr weiter produziert, nicht mehr weiterentwickelt worden ist, weil halt Apple und Motorola damals PowerPC entwickelt haben. Ja. Jetzt haben wir das Problem, wir haben einen 68060-Prozessor mit maximal 75 MHz. Den kann man noch über Takt auf 105 MHz. Ja. Mhm. Und das war's. Und das ist dann Ende der Fahnenstange. Ja.
Das heute im Zeitalter der Gigahertz-Handys.
Ganz genau. Und in der Atari-Community hat es halt ganz lange für die Überlegungen gegeben, was tun. Ja. Mhm. Nur mehr auf virtuelle Maschinen setzen oder auf dem PowerPC oder so. Und unter anderem halt auch auf diesen Coldfire-Prozessor. Mhm. Das ist ein Prozessor, die Kritikerinnen sagen, Waschmaschinenprozessor dazu. Ja. Der hat quasi zwei Drittel von den wichtigsten Befehlen vom 68K. Mhm. Der Rest ist weggeschnitten worden. Ja. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir halt einerseits irgendwie eine Emulationsschicht haben für dieses eine Drittel der Befehle, das fehlt. Und andererseits versuchen halt, dort wo es Software noch gibt, irgendwie die neu zu kompilieren, damit sie halt auf Coldfire native
läuft. Und dieser Coldfire wird noch produziert? Oder?
Ja, klar, du kannst du auch mal kaufen. Okay. Ja. Und der hat halt den Vorteil, dass er exorbitant billig ist. Ja.
Okay, also das ist der einzig lebende Nachfahr vom Atari-Prozessor sozusagen.
Vom 68K-Prozessor, genau. Und PowerPC hätten wir nicht mehr geschafft als Community, da einen Umstieg zu machen, das wäre es nicht mehr ausgegangen. Und dann haben wir gesagt, ja okay, Coldfire-Prozessor, der ist bekannt. Ungefähr die Hälfte von den GEM-Programmen.
Also GEM war das Betriebssystem von Atari. Manager.
Das war also die, ganz verkürzt gesagt, irgendwie die Oberfläche, die du siehst. Ja. So.
Habe ich das richtig im Kopf? Das hat es ja am PC dann auch einmal gegeben für ein so Desktop-Publishing-Programm.
Genau. PC-Game hat es auch gegeben, das ist zum Glück dann irgendwann freigegeben worden, Ende der 90er Jahre.
Das heißt, das gibt es sogar noch?
Das gibt es sogar noch und...
Könnt ihr mir jetzt auf meine Linux-Kiste ein Game drauf tun, wenn ich das zusammenkriege?
So gut weiß ich das jetzt nicht, aber du kannst ja auf jeden Fall, glaube ich, auf deine alten DOS-Kisten ein Game drauf tun. Und kannst du dir runterladen und gibt es halt. Ja, und das ist zum Glück freigegeben worden und da gibt es auch das sogenannte EmoTOS, das ist die Open-Source-Variante zum Atari-TOS.
TOS ist das drunterliegende?
TOS ist das ganze, das komplette Betriebssystem, das beim Atari immer im ROM ist. Also, und dann gibt's halt das Atari-TOS, das können wir zum Glück auch verwenden, da haben wir noch Lizenzen aus den 90er Jahren. Und es gibt halt die Open-Source-Variante EmoTOS und die basiert auch, dieses EmoTOS basiert auf dem freigegebenen PC. Sourcen, auf den PC-GEM-Sourcen.
Die auch freigegeben wurden?
Die freigegeben wurden Ende der 90er Jahre.
Das heißt, ihr baut es jetzt mit freien Lizenzen, ohne Rechtsprobleme, das so gut
wie es geht. Wir machen beides. Das Atari-DOS, das wir verwenden können und nutzen das und haben andererseits für die Open-Source-Bewegung halt das EmoTOS.
Okay.
Und beides ist bei uns im Raum, kannst du umschalten einfach und kannst sagen, okay, welches will ich nutzen? Beide haben halt Vor- und Nachteile.
Mit der Kompatibilität dann, oder?
Genau.
Schwierigkeit zum Programmieren oder so.
Genau.
Und kannst du mir jetzt aus der Sicht eines Endanwenders sehen, du hast vorhin gesagt, die Musikstudios und so, wer ist das, der heutzutage sagt, ja, ich will einen Atari ST kaufen sozusagen, aber ein bisschen moderner?
Es gibt auch zwei professionelle Anwendungsfelder. Ja? Das eine ist ein geniales Layout-Programm, das Calamus.
Calamus
heißt das. Kommt aus Deutschland mittlerweile und da gibt es einige tausend Leute auf der Welt, die verwenden das Calamus seit 25 Jahren.
Und das geht zurück in die 80er? Oder das?
Ja, das geht
und sie verwenden das einfach immer noch?
Nein, das wird weiterentwickelt.
Das geht weiter, das lebt?
Das lebt.
Okay.
Calamus lebt.
Und das wurde nie portiert dann auf eine andere Plattform?
Sie haben es mal versucht, aber es hat nicht so gut geklappt.
Okay, ja.
Und läuft halt immer noch als Atari-Programm.
Sozusagen die Killer-App.
Anfang der 90er war es das.
Ja, ja.
Und Leute, die halt seit 20 Jahren mit dem layoutieren, also es haben uns Leute kontaktiert, die haben eine kleine Werbeagentur, da stehen drei von den schnellsten Atari-Rechnern.
Okay.
Wenn das Calamus bei uns läuft, kaufen sie 5 neue Rechner dazu. Und der G5-Mac steht nur daneben, um die Illustrator-Files in EPS umzuwandeln.
Noch einmal, damit ich das richtig kapiere, die haben eine Software, die auf einer Hardware läuft, die es gar nicht mehr gibt.
Ja, genau.
Und die zahlen euch jetzt sozusagen gutes Geld dafür, dass ihr eine Hardware baut, nur damit ihre Software weiterläuft.
Nein, die haben uns kontaktiert und haben gesagt, sie würden die Rechner kaufen.
Ja.
Sobald ihre Software anstandslos läuft, kaufen sie einige neue Rechner.
Damit sie ihre Software,
damit sie ihre Software weiterverwenden können. Die nächsten 10, 15 Jahre weiter nutzen können.
Genial, ja.
Und genauso im Tonstudio.
Okay. Also ich als Laie, Atari ST war ja sehr populär bei Musikern.
Er war so billig. Er hat zu einer Zeit, wo der Apple 10.000 Euro gekostet hat, umgerechnet, war der halt um damals, also ich weiß, das waren Preise von 1.300 Mark, 10.000 Schilling. Das heißt, das war irgendwie die einzige Möglichkeit für Leute, die kein Geld gehabt haben, sich MIDI überhaupt leisten zu können. Ja. Da den Zugang zu bekommen und jeder.
Mit MIDI habe ich dann andere Bandgeräte ansteuern können. Oder?
Genau,
du hast quasi. Das war ein genormter Boost schon damals.
Genau, das war ein genormter Boost, den irgendwann Ende der 70er, Anfang der 80er.
Ganz blöd, ich als Nicht-Musiker, MIDI ist immer noch am Leben oder ist er schon längst gestorben und von was anderem abgelöst worden?
Nein, MIDI ist schon noch immer am Leben. Es gibt natürlich Neuerungen, aber du hast. MIDI wird immer noch Tag ein, Tag ausverwendet.
Okay, ja.
Und das Schöne am Atari ist, der hat keine Software leer. Das heißt, du kannst mit einer MIDI-Software, mit einem Sequencer, einfach direkt die MIDI-Schnittstelle ansteuern. Ja, das heißt, du bekommst enorm... Also
kein Netzwerkprotokoll, wenn ich das jetzt richtig verstehe.
Überhaupt keine Protokolle darunter. Ja, das ist einfach ein
MIDI-Software.
Es geht einfach.
Plug and Play.
Plug and Play und bist einfach irrsinnig genau, was MIDI betrifft. Ja.
Okay, ja.
Also das ist immer noch, das spielt Atari immer noch ganz oben mit, ja, was die Latenzzeiten betrifft. Ja. Und es gibt immer noch einige Leute mit Tonstudio, die setzen einfach auf Atari. Ja. Da stehen auch die neuen Macs und PCs. Und
daneben noch die alten
und daneben Atari steht der Atari und der ist der Taktgeber. Ja.
Okay.
Und der gibt dann für das ganze MIDI-Setup irgendwie den Takt vor, weil er einfach so genau ist. Und das sind jetzt halt Profi-Anwendungen.
Verstehe.
Die Leute brauchen natürlich neue Hardware nach 10 Jahren.
Ja.
Also
und von da habt ihr auch Anfragen oder Unterstützung,
die sagen, macht endlich was. Ja, da kommen die lustigsten Sachen, weiß ich nicht. Ein Tontechniker aus Australien, er hat eine Mischpult-Automatisationssoftware, die nur auf Atari läuft und irgendwie über SCSI und MIDI gleichzeitig.
Ja.
Und ob die schon funktionieren würde bei uns, weiß ich nicht. Anderer Tontechniker aus Jamaika, sobald sein Lieblingssequencer rennt, checkt er sich die Maschine auch. Ja.
Genial.
Das ist recht, recht nett, ja.
Jetzt eine andere Frage, weil es hier eine Retro-Börse ist, was eigentlich um alte Computerspiele geht.
Genau.
Ist das auch bei den Entwicklern des Teams jetzt oder von euch ein Thema, dass man sagt, ja, ich habe das und das alte Lieblingsspiel, ich möchte das halt auf einer modernen Hardware wieder zum...
Ja, das ist ein
Seitenthema.
Nein, das ist ein Seitenthema. Wir haben einen ziemlich coolen Entwickler aus Bayern, der hat uns das erste Original Arkanoid zum Beispiel portiert jetzt auf unsere Maschine. Ja.
Das heißt, ihr habt jetzt ein Arkanoid Rainer Native.
Wir haben ein natives Arkanoid jetzt laufen. Ja. Das ist recht nett, aber echt ist eine Maschine zum Arbeiten. Ja,
also es ist nicht gedacht als neue Game-Konsole oder Angriff
auf die Xbox oder nein, so. Gar nichts. Nein, gar nichts. Okay. Nichts dergleichen. Also dafür ist die Hardware auch zu schlecht. Ja. Also da kannst du in der Liga kannst du nicht mitspielen. Ja,
ja, also das wird dann maximal so als Gameboy-artiges Ding laufen jetzt. Oder also von
der Art
der Spiele, die du zusammenkriegst.
Na, schon PlayStation 1 zum Beispiel.
Okay,
sowas in der Richtung, ja. Wird schon gehen. Also es gibt ja auch das eine neue Spiel für Atari seit Ewigkeiten, das Release, das Elansar. Das kann ich dir nachher zeigen, ist ein mystartiges
Okay, so ein Grafik-Click
genau.
Adventure, okay.
Genau.
Ah, was du vorhin gespielt hast
auf dem. Ja, ganz genau. Ja.
Und das läuft auf dem.
Das läuft auf dem und das ist das erste Atari Falcon und Feierspiel seit Ewigkeiten. Also ich glaube
das sozusagen nach Release. Dem Tod von Atari wurde noch released sozusagen.
Ja, das passiert sowieso öfter. Und das ist halt jetzt ein. Ja, das glaubt man gar nicht.
Postmortem,
ja. Was da für Nischen gibt. Und,
genial.
Ja, ist auch sehr spannend. Ja. Und ich schätze, es gibt auf der Welt noch, weiß nicht, 2000 ernsthafte Atari-Anwender.
Okay.
So in der Größenordnung und dann vielleicht noch, weiß nicht, 40.000, 50.000 Retro-Interessierte in der Größenordnung. Und wir haben halt neue Hardware für die ernsthaften Anwender.
Jetzt noch einmal zu den Namen. Wie heißt jetzt die Gruppe, die das baut?
Das Projekt heißt Atari Coldfire Projekt.
Atari Coldfire.
Genau.
Das ist sozusagen ein Projektname. Das ist nicht
der. Also Atari Coldfire Projekt ist der Projektname. Mhm. Ist wie gesagt nicht kommerziell. Von uns verdient niemand was.
Ja.
Wir arbeiten jetzt schon wieder seit 4 Jahren dran.
Also ihr habt alle einen Job, wo ihr nebenbei verdient. Das ist quasi in eurer Freizeit sozusagen.
Genau.
Ihr habt keine Pläne, dass ihr da irgendwie eine Firma gründet damit oder dann irgendwie Geld rauskriegt?
Der Computer kostet eh schon 600 Euro. Was, also du kannst das kommerziell nicht mehr finanzieren. Ja. Mhm. Und da haben bis jetzt 100 Leute irgendwas beigetragen, irgendwelche kleinen Stückchen zu dem Projekt und das wird kommerziell nicht mehr gehen.
Also ein reines Open-Source-Projekt sozusagen.
Genau.
Ja. Open Hardware.
Open Hardware und so weit wie möglich halt Open Source, was die Software betrifft. Mhm. Aber die TOS,
also. Hast du gesagt, also es gibt diese eine TOS
und das Atari TOS können wir nicht veröffentlichen. Also wir haben zwar den Quellcode.
Okay. Ja. Und jetzt noch zu dir. Ich schätze dich jetzt auf gerade mal 30 mit Mute Note. Wahrscheinlich noch jünger.
37.
Sind wir, okay. Wie bist du dazu gekommen?
Dass ich habe irgendwann
Ende warst du selber Atari-User?
Oder? Damals nicht, nein.
Nicht.
Damals hat es kein Geld für Computer gegeben.
Okay, ja.
Und ich habe dann irgendwann Ende der 90er Jahre zufällig eine Kiste Atari irgendwo. Mhm. Abgestoppt.
Mit einem ST drin.
Mit einem Mega ST drinnen. Ja. Ja. Und ich habe damals schon mit macOS gearbeitet und habe das irrsinnig angenehm und nett gefunden. Ich habe auch gewusst, dass der Tontechnik, okay, Atari, da war mal was.
Ja.
Und ja, habe das sofort ins Herz geschlossen und Atari.
Also du bist nicht einmal einer, der seine Kindheitsträume verfolgt, sondern einer, der nachträglich dann
aus, einer, der nachträglich
so wie Indiana dann Jones alte Schätze ausgräbt, vergangene Technologien.
Und sieht, dass sie nett sind. Ja.
Abschaut, super. Nein,
es ist einfach faszinierend, der Rechner, der ST, den wir auch da stehen haben, der ist einfach in 2 Sekunden da. Mhm. Das Betriebssystem ist im Raum. Der Rechner, da ist nichts mit Booten oder sowas. Ja. Mhm. Runterfahren brauchst du nicht, einfach ausschalten. Ja.
Wahnsinn.
So, solche Sachen, ja, das, was eigentlich irgendwie die letzten 20 Jahre besser werden hätte sollen. In der ganzen
IT-Industrie. Das war damals schon da.
Das war damals schon da, ja.
Kannst du jetzt nur für die Tech-Nerds unter unseren Hörern sagen, nur so ein paar, wenn man es vergleicht mit einem handelsüblichen PC, was für eine Grafikauflösung oder so hat euer Projekt oder was für einer Taktfrequenz rennt er? Nur damit man sich ungefähr eine Vorstellung machen kann.
Also wir haben den schnellsten Cold-Fire-Prozessor, den es derzeit am Markt gibt. Ja. Wir hätten gerne noch einen schnelleren, aber der hat 266 MHz.
Megahertz. 0,26 GHz.
Genau.
Ist das richtig? Ja, okay.
Ganz genau. Wir haben 512 MB RAM onboard für den Prozessor. Wir haben einen verhältnismäßig großen FPGA.
Einen, das ist Grafik oder was ist das?
Field Programmable Gate Array, womit du quasi in Hardware nachbilden kannst, wie sich das jetzt verhält. Also wir bilden da drin die ganzen Atari-Chips, die es nicht mehr gibt,
also
in
Hardware ab. Ja. Okay.
Da gibt es nochmal 128 MB RAM für den FPGA dazu. Mhm. Da rennt auch die Grafik drüber. Mhm. Das heißt, du kannst die ganzen 128 MB RAM auch für die Grafik nutzen. Mhm. Da gibt es noch 512 MB Kilobyte SRAM.
Ja. Okay.
512 MB SRAM gibt es nirgends, glaube ich. Ja, und halt die ganzen modernen Schnittstellen, das ist das Interessantere daran. Mhm. Also SD-Karte, wir fahren über die Compact Flash-Karte.
Man kann dann USB anschließen? Oder?
Ja, USB-Treiber haben wir geschrieben. Mhm. Wer sich auskennt, das ist.
Also, weil ich gesehen habe, ihr habt eine Tastatur angeschlossen, ich nehme an, das war eine handelsübliche.
Das war ganz normal handelsübliche Billig-Tastatur.
Mit USB-Anschluss? Ja, okay, genau. Das kann ich dann verwenden.
Genau, und das war aber ordentlich Arbeit. Mhm. Ein Projekt, das man auf die Atari-Plattform USB endlich bekommt.
Okay, ja.
Also eh nur Mass Storage und Heat Devices.
Das heißt, ihr macht ein Evolve, also ihr macht Sachen, die damals einfach noch nicht denkbar waren.
Genau. Ja, und DVI-Monitor, damit du halt wirklich DVI gescheit nutzen kannst. Und der FPGA hat halt irgendwie noch Ressourcen über. Mhm. Und damit würden dann halt andere nette Sachen gehen. Du kannst einen MPEG-2-Decoder zum DVD schauen, programmieren. Mhm. Also ist technisch möglich, ja. In unserem FPGA ist es noch genug Platz. Bräuchte halt weitere FPGA-Entwickler. Das ist ein Problem, weil FPGA-Entwickler, die sich dann hinsetzen und sagen, okay, in der Freizeit, ich mache da jetzt ein halbes Jahr, ein Jahr für ein Atari-Projekt. Ja.
Ihr habt ja meine Zeit.
Genau. Ist ein bisschen schwierig. Man könnte zum Beispiel noch einen 68K-Prozessor nochmal in den FPGA hineintun.
Das ist ein Dual-Core-Ding.
Dass du quasi dass du sagst, ja, na, wir haben es uns überlegt als Kompatibilitätsschicht. Ja. Mhm. Also wenn es mit Software zum Beispiel nicht läuft,
dann tut er es mit der Hardware.
Dann könnte man das mit der Hardware nochmal in den FPGA und 68K-Prozessor rein. Ist aber jetzt nicht vordringlich. Also schauen lieber, dass das mit dem Cold-Fire-Prozessor mal läuft.
Und sag, wenn jetzt einer von unseren Hörern sich für das Projekt interessiert, welche Webseite soll er als erstes ansurfen?
Das wäre das Projekt acp.atari.org.
Ja. Okay. acp.atari.org.
Genau.
Ja.
Und dort.
Von dort wirst du dann weiter verlinkt auf Mailingliste.
Naja, das ist unser heute wird man Blog dazu sagen.
Ja, okay.
über die Entwicklung und da kann man sich durchlesen, was die letzten Jahre so passiert ist.
Und wie lange bist du schon bei dem Projekt, du selbst?
Wir haben vor 4 Jahren nochmal angefangen. Das Projekt ist schon mal versucht worden, Anfang vom neuen Jahrtausend. Mhm. Hat damals leider nicht geklappt, weil es auch die Coldfire-Prozessoren damals noch nicht so gegeben hat.
So. Okay, wollen wir mal. Wie lange bist du schon beim Projekt?
Also ich bin jetzt seit vier Jahren dabei.
Seit vier Jahren,
das ist auch der Zeitpunkt, wo wir neu angefangen haben mit dem Projekt noch einmal. Weil einfach die Situation besser war als Anfang vom Jahrtausend, wo man schon einmal versucht worden ist, den Computer zu bauen. Und das war ja eine recht lustige Geschichte. Und ich war damals eigentlich reiner Anwender und bin so zum Projektkoordinator geworden. So. Mhm.
Und dafür, dass du jetzt jahrelang sozusagen unbezahlt dabei bist, wenn ich das richtig verstehe, was war da für dich das befriedigendste oder lustigste Erlebnis in der Zeit? Also etwas, wo du sagst, das hättest du sonst nicht erlebt, wenn du da...
Naja, das Geniale ist einfach mal, du kannst in der heutigen Zeit noch einen kompletten Rechner bauen. Mhm. Industrie, die Chips natürlich, das geht nicht. Ja. Aber es gibt Leute, die verstehen das noch. Mhm. Unser Rechner ist ein 8-fach Multilayer mit 1000 Bauteilen.
Das heißt, man kann das noch behirnen.
Du kannst das noch behirnen und du kannst das auch abseits vom Markt, und das ist das Schöne, du kannst das auch abseits vom Markt machen, es ist möglich. Ja? Und ich glaube, dass halt in Zukunft immer wichtiger wird, dass du halt irgendwie halt die Verfügung über deine Hardware hast. Ja? Wenn ich mir, anschaue, wie Apple agiert zum Beispiel und wie geschlossen die ganze Geschichte mittlerweile wird. Ja? Und ich schätze mal, in 10 Jahren wird das ernsthaft wichtig sein, dass es halt Open Hardware gibt, weil du halt sonst deine Hardware vorschreibt in Verbindung mit der Software von den ganzen Konzernen, was du tun darfst, was du nicht tun darfst.
Oder was du booten darfst.
Ja, genau. Oder ob du jetzt 1984 lesen darfst und das gekauft hast oder nicht. Ja. Und so weiter. Also,
das heißt, ihr macht euch eure Computer noch selbst.
Ist halt ein kleines Stückchen zu zeigen, es geht, und Open Hardware ist machbar. Ja. Mhm. Also, super, als Projekt, ja. Und das ist halt schon sehr, sehr angenehm und sehr. Sehr nett einfach, dass es funktioniert und klappt.
Und hast du irgendwie profitieren da können für dein Studium oder für deinen Beruf von den Erfahrungen, die du jetzt
beim Projekt hast? Nein, ich bin Veranstaltungstechniker und das ist halt...
Also du kommst ein bisschen aus der Musikbranche, oder?
Naja.
Mhm. Du hast da noch keinen von den neuen auf der Bühne sozusagen stehen, oder
nein,
schon?
Nein,
noch nicht?
Nein, gar nicht. Ich mache selber nicht Musik. Aber ich habe ihn so herumstehen und verwende ihn halt und möchte halt schauen, dass ich ihn immer mehr verwende und immer mehr verwende. Das ist auch nett, und wenn du ein paar Einschränkungen hinnimmst, weiß nicht, JavaScript gibt es zum Beispiel nicht, Flash gibt es nicht, aber wer braucht die Werbung?
So. Das ist jetzt alles schon wieder im Decline.
Genau. Ja, solche Sachen, dann kann man schon ernsthaft damit arbeiten. Mhm. Und ich hoffe, dass das besser wird. Und dass man irgendwann einmal in so mittelfristig kann und mit dem Rechner das tun kann, was man mit Computern halt tut. Ne?
So ein bisschen surfen, ein bisschen Musik hören.
Ein bisschen surfen, MP3s kann man schon hören, ist überhaupt kein Problem.
Super,
Im Hintergrund und sowas. Ja, und ich meine, Videoschnitt wird es nie werden. Mhm. Oder sowas, ja.
Jetzt noch eine ganz ketzerische Frage. Ja. Wäre ein ähnliches Projekt für einen Amiga vorstellbar, der dann ähnlichen
Chip gibt's hat? Ja, gibt es auch.
Gibt's auch.
Ja, es gibt das Nodami-Projekt zum Beispiel. Es gibt ja diesen X1000. Und die Amiga-Leute sind ein bisschen besser ausgestattet mit Hardware. Und das ist halt, heute nicht mehr ketzerisch.
Okay,
also da gibt's netten Kontakt.
Und miteinander reden und so.
Ja, ich habe das nicht mehr mitgekriegt. Es war zu spät. Ich habe das nur mehr dann so, man hat sich früher so in den 80ern und so.
Wie Rapid Austria, oder? Ja. Ist der Amiga oder ist der?
Ja, genau. Aber ich habe das live selber nicht mitgekriegt und deshalb.
Okay,
Ist das ganz okay.
Na gut, so vielen Dank fürs Interview. Ja?
Super.
Und ich wünsche euch viel Erfolg.
Danke dir.
Ciao. Sorry, dass da dauernd einer rein.
Ich hoffe, du hast jetzt alles von.
Okay, hallo. Wie heißt dein cooles Projekt, was laut deinen Angaben nicht so cool ist?
CCL.py.
Entschuldigung.
CCL. Nein. CCL.py, stimmt. Ja.
Okay, und das ist ein konsolenbasierter Kalender, sehe ich das richtig?
Genau, also es gibt CCL schon länger, aus den 90ern. Der Sven Kukes hat mir das irgendwie Anfang des Jahres gezeigt. Das ist das erste.
Was gerade in Wien sein tut, das Sven Kukes.
Genau, und das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Kalender wirklich verwendet.
Weil die waren die Clicky-Bunti-Kalender und die Totholz-Kalender nicht gut genug?
Genau, das hat für mich nicht funktioniert.
Und zu unnerdig?
Genau, nein, nicht unbedingt zu unnerdig, aber zu unminimalistisch.
Zu kompliziert. Verstehe. Du wolltest keine GUI starten, nur damit du einen Termin eintragen kannst.
Und Zcal hatte dann aber einige Bugs, die mich dann so genervt haben, dass ich entschlossen habe, ich möchte die Kalenderdaten, die ich schon eingetragen habe, weiterverwenden. ein aber sehr ähnliches Interface haben, nur mehr Features und...
Und du hast es dann von Grund auf neu geschrieben? Genau. Oder? Aha. Also es war nicht am Anfang an schon ein Python-Projekt?
Genau. Also es war irgendeine C-Implementierung, okay, die auch für MS-DOS und so weiter auch funktioniert. Und das Ding funktioniert jetzt vielleicht in Cygwin, aber ich habe das noch nicht probiert.
Also du schreibst in Python für dein Betriebssystem?
Genau.
Deine also, eigenen Kalenderdaten?
Ja, also es funktioniert sicher auch auf einem Mac oder so.
Okay, aber, ja. Und kannst du ein paar Features sagen, was das gut kann? Also außer, dass es keine Grafik hat.
Was kannst Kalender? Sven.
Naja, C ist für Color.
C steht für Color.
Also du kannst Buntkalender
eintragen. Das ist Buntkalender. Natürlich zeigt der Monatskalender an und kann jetzt...
Also du weißt, welcher Wochentag... also
vielleicht muss man das erklären, indem es, was haben wir bisher und was gibt es jetzt neu. Also Zcal an sich, das ColorCal von den Menschen von Unicorn Systems, macht einfach zeigt den aktuellen Monat an und so und so weit in die Zukunft. Aber es schneidet auf eine Breite von 80 Zeichen beim Terminal ab. Das ist schon mal ungünstig für längere Einträge natürlich. Dann, es hört auch in der Liste irgendwann auf. Aber hier kann man, bei Michaels Implementierung, kann man sich das anschauen, bis zu so und so viele Tage in die Zukunft. Das kann man einstellen. Man kann auch die aber Sachen,
trotzdem eben 80 Zeichen Begrenzung.
Nein. Nein, also, natürlich keine Zahlen. Genau.
Also wenn du ein großes Display hast und eine zwei Monitore kannst du eigentlich nutzen.
Genau. Oder das Terminal wird einfach gefüllt, solange das eben geht. Und außerdem, man kann alle Sachen, die sich wiederholen jede Woche, kann man auch weglassen.
Wenn wiederholende Termine.
Wiederholende Termine hat man eh noch dazu. Genau, und man kann auch sagen, dieser Termin beginnt an dem Tag und geht dann noch drei weitere Tage.
Habt ihr das patentieren lassen? Das ist ja wahnsinnig.
Nein, wir tun das nicht patentieren. Okay, wir tun das lizenzieren und die Lizenz.
Ich bin gespannt, wie lange Google braucht, um sich dieses Feature abzuschauen. Wiederholende Termine.
Und Google hat schon einiges lustige Sachen gemacht, das ist ganz fein, aber wie immer das eben ist, be in your own cloud. Viele Leute wollen eben lieber die Daten bei sich im Account haben und nicht in die Cloud schieben.
Also ich höre daraus heraus, das Ganze ist cloudfähig oder
nein, das Ganze
du lässt
nicht
es auf deinem eigenen Server
nein,
laufen,
einfach,
den du remote.
Der Source, die Datensource ist eine reine Textdatei. So
ich
wie
will
das aber
eine Android-App bauen.
Okay,
ich will eine Android-App bauen, die sich per SSH auf meinen Rechner das Ding, also das File anzeigt und dann auch dort hinzufügt und irgendwie schönes klickibunte Interface fürs Telefon. Aber
ein Klickipunkti, das in wirklich keine textbasierten Kalender angreift.
Genau, da gibt es auch ein Beispiel dafür, das gibt es nicht nur für Kalender, sondern auch für To-Do-Sachen, To-Do.Text.
Und jetzt gleich meine Frage, das interessiert mich wirklich, benutzt du To-Do-Listen am Computer?
Ja, To-Do-Text, also...
Also machst du einfach eine Textdatei auf?
Nein, das ist ein eigenes Bash-Skript, ein riesengroßes, wahnsinniges Bash-Skript namens To-Do-Text und ich glaube, die Webseite ist todo.txt.org oder so.
Und die haben einen eigenen Kalender drinnen, weil da wirst du den...
Nein, die haben keinen Kalender und das ist der Punkt, aber sie haben eine Android-Applikation.
Für die
du To-Do-Liste. Du hast zwar ein Bash-Skript, mit dem du die To-Do-Liste befüllen kannst, aber dann hast du noch eine Android-App. Nur, das Ding ist halt blöd, weil es nur Dropbox unterstützt. Deswegen möchte ich das auch noch umschreiben, damit ich irgendwie mit einem SSH-Key auf einem Terminal Blafu halt irgendwie auf einem Server rüber connecten kann und das File dort verändert.
Aber diese halt zwei Programme, von denen du jetzt erzählst, von der To-Do-Liste und der Kalender, die haben noch keine Interaktion miteinander.
Nein, überhaupt
also
nicht. Sollen sie auch gar nicht haben.
Also möchtest du nicht, dass im Kalender ein Termin von einem Task ist, der To-Do-Liste? Dass der
Nein,
so
das sind für mich unterschiedliche Herangehensweisen an.
Okay, Dinge. Okay.
Also da trage ich mir Sachen ein, mit denen ich, also der To-Do-Text trägt zwar schon ein, dann und dann wurde ein Task
angelegt.
Angelegt.
Also
nicht,
dann sogar fertig,
dann,
ja?
Das kann man vielleicht irgendwann mal integrieren, aber das interessiert mich im Moment noch nicht.
Aber wichtig ist, dass bei der ganzen Kalender, das man ja sozusagen selber pflegt, ja, möchte es gerne auf dem Phone haben und die meisten verstehen eben einfach nur dieses iCal-Format.
Ja.
Immerhin, das ist ja schon ein Riesenteil, dieses iCal, aber natürlich möchte man das sozusagen direkt da drin haben. Also was noch hinzukommen sollte, ist der Output.
Beim Kalender jetzt.
Bei dem Kalender-Tool, ja, das dort im iCal-Format bei rausspringt und dann kann man das sich dort auf seine eigene Webseite legen und subskribieren.
Dann kann ich mir in Microsoft Outlook dann die iCal-exportierten Kalenderdaten
was
anschauen.
Was ist Microsoft?
Das ist ein Gerücht.
Ja. Okay. Jedenfalls, klar, also iCal-Format soll unterstützt werden, dass der Output auch rauskommt, dann kann man das subskribieren, dann hat man es auf dem Phone und dann kann man es auch hoffentlich sharen, aber das hängt natürlich dann wieder davon ab, welche Applikationen man auf dem Phone hat.
Mhm. Jetzt hast du mir sowas Schönes gezeigt, das entspricht praktisch einem öffentlichen Kalender. Du hast jetzt für den Mitch Altmann einen Kalenderfeed angelegt auf deinem
Kalender. Es ist kein richtiger Feed, ja, nee, aber ich habe einen Mini-Textfall einfach gemacht, um aufzuzeigen, das, was er eigentlich im Wiki von Noisebridge hat, nämlich seinen ganzen Itinerary, seinen Fahrplan für seine Europareise. Das begann Anfang November und er ist nach Belgien und nach Portugal gefahren, war kurz in Amsterdam und ist jetzt gerade hier in Wien, macht gerade hier nebenan MetaLab seinen Workshop.
Du bist extra Workshop. Von Berlin nach Wien gefahren wegen diesem Workshop und sitzt jetzt im Nebenraum und quasselst mit mir über den Kalender, anstatt mit Kindern zu lösen.
Genau, ich bin eigentlich sozusagen hier auch wegen Mitch, weil er da ist. Aber das läuft alles ganz gut. Ich bin natürlich so ein bisschen nebenher mit dabei, genau. Habe mich jetzt ablenken lassen von dem coolen Zeug, was hier der Michael macht mit dem Kalender. Also es fand sich eh jemand, der seinen Text übersetzt für die Kids, die da sind. Und aber das geht dann ja weiter. Mitch fährt noch weiter dann nach Bratislava, nach Prag, Dresden, Berlin und Hamburg. Jeweils durch die Hackerspaces, also in Bratislava heißt der Progress Bar, in Prag ist es das Brumm Lab, in Dresden beim Chaos Gruppe Dresden, C3D2, in Berlin dann beim ISP in Berlin und in Hamburg ist er dann beim Chaos Communication Congress und kommt dann wieder zurück nach Berlin, um dann beim EHSM, beim Extremely Hard und Soft Meetup auch nochmal einen Workshop zu geben und dann eine Woche später fliegt er wieder zurück.
Und du als Hardcore-Tech-Gruppe von ihm begleitest ihn auf einigen dieser Termine.
Ja, ein bisschen vielleicht zu viel gesagt, aber ja, die Idee war, dass wir hier in Wien zusammenkommen und dann die Fahrt nach Berlin rüber zusammen machen.
Okay.
Für mich fällt dabei ab, dass ich endlich mal nach Bratislava komme, weil ich da immer noch nicht war. Ich kenne den Hackerspace Brumm Lab in Prag auch noch nicht, das wird dann auch das erste Mal sein. Dresden ist dann wieder.
Du freust praktisch an einem Hackerspace Städtetourismus.
Ja, es ist wie immer die Verbindung zwischen ein bisschen Reisen, Leute wiedersehen, neue Leute treffen und auch neue Orte sehen. Und ja, für mich ist dann auch ein bisschen Tourismus. Also Bratislava, wie gesagt, das erste Mal. Ich freue mich drauf, die Stadt mal zu sehen.
Mhm. Okay, bei der Kalender-App jetzt noch.
Ja.
Also angenommen, jemand würde jetzt sagen, ich betreibe die auf meinem Server und lasse alle Leute auf diesen Server zugreifen, dann könnte ich dort sozusagen Feeds erstellen, so wie eine Quakelist. Also sage ich jetzt, ich mache zum Beispiel einen Sven-Feed. Ne? Dass ich sammle aus dem Netz Gerüchte, wo Sven demnächst sein wird und poste das in diesem Kalender.
Naja, also, das ist noch kein Collaborative.
Es ist nur ein Textfile.
Ja, das wäre das Schöne dran, das wäre leicht zum Editieren.
Aber,
ja,
genau.
Also was man macht. Möglicherweise einem Webserver,
ja, genau,
und dann können sich die Leute halt irgendwie verschiedene Files zusammenketten oder sonst irgendwas und sonst irgendwo reinschmeißen.
Aber also ich denke eigentlich daran,
das warum kann nicht? Doch eh alles, aber es ist kein ICS, also kein iCalendar, weil das ist noch ein nicht. Idiotisches Format, das irgendwie riesig groß ist und keine Sau braucht.
Naja, das heißt, du wirst dein eigenes Format bauen.
Genau, macht viele kleine Räder, nicht nur eins.
Na, ich sehe es für mich so, ich mache das, also mein eigenes Textfile, dann habe ich meinen Kalender, aber ich habe ja auch einen gemacht, wo ich die ganzen Events reinhaue von Free- und Open-Source-Events. Das war aber sozusagen
war das nicht editieren. Dieses Gridcoil-Projekt?
Ja, das kam im Prinzip dort raus, ja. Aber was ich immer noch gern haben will, ist reinen Text als Source. Ja? Da tue ich das rein. Also ein Event pro Zeile so ungefähr. Ja. Und mit Hilfe von Michaels Tool können wir dann sozusagen einen iCal-Feed daraus bauen.
Und jetzt kommt es, diese Textdatei muss ja nicht nur in einem Account sein und einem Maintainer, sondern wir können das ja in einem Wiki machen. Also einfach nur, der Text kommt in eine Wiki-Seite.
Und dein Kalender greift diese Wiki-Seite ab.
Und von im Wesentlichen kann man dann diese Wiki-Seite ja sich dann holen, ja, und automatisch das Zeugs drumherum wegwerfen. Und dann schickt man es durch das Calendar-Tool und hat den iCal-Feed. Und wenn der iCal-Feed eben angenommen jetzt auf der eigenen Webseite ist, dann kann man das eben subskribieren und hat man seinen Kalender. Mhm. Oder eben, naja, man macht das eben sowieso auf dem Wiki und ein Skript läuft drüber und updatet das und macht daraus den Feed. Und dann kann man ja auch sozusagen per Subskription sich das holen. Und ein paar gute Clients erlauben mir dann sozusagen, man sieht die Liste und dann wählt man sich das aus, was man davon braucht. Und so kriegen wir eine Community, eine Gemeinsamkeit dorthin, wo jeder etwas beitragen kann. Also jeder könnte dann die Wiki-Seite updaten. Sobald das mit dem Update passiert, wird automatisch der iCal-Feed erneuert und alle werden dann darüber
erinnert. Das heißt, die Applikation könnte sogar in der History vom Wiki nachschauen, ob was Neues gegeben hat.
Genau. Genau, also alles ist da möglich. Wichtig ist, diese Tools sind alle frei zugänglich, die Formate sind gut beschrieben, das Skript, was da rauskommt, ist ein bisschen intelligent und kann auch kleine Tippfehler korrigieren oder zumindest tolerieren und dann kommt ein schöner Feed dabei raus und alle haben was davon.
Frage, wenn es jetzt Leute gibt, die da gern mitmachen wollen, auf welche GitHub oder sonstige Seite sollen sie gehen?
Entweder ghom.nordpol-ida-ida-joseph.org, da sind meine GitHub.py als Git Repository, oder auf github.com einfach ccal.py.
Ccal, also mit C wie CZ.
Genau,
C-C-A-L. C-C-A-L. Suchen und forten und.
Ja, genau. Genau.
Okay, ja.
Ja. Beziehungsweise ich werde nicht push-mergen, keine Ahnung, ich verwende GitHub nicht, ich mache halt ein Git-Pull von wo auch immer.
Aber du, wenn dort viel los ist, kriegst du das dann mit?
Ja, ja.
Okay, jetzt eine ganz dumme Frage, ihr habt keine Business-Idee, keinen Business-Plan, ihr habt noch nicht gedacht, wie ihr das gut kommerzialisieren könnt und zum Beispiel einen, wo ist mal der Affekter-Kalender erbaut?
Wir sind Anarcho-Syndikalisten, uns interessiert sowas wie die Kommerzialisierung nur sehr peripher.
Das heißt, wenn ich jetzt eine gute Geschäftsidee habe, kann ich euch da unbezahlt weiter coden lassen und werde dann ganz reich damit.
Nein, nein, wir sind Anarcho-Syndikalisten und sind uns deswegen auch sehr bewusst, wie das kapitalistische System uns ausbeutet.
Kleine Nebenfrage, Sven, hast du in den letzten 24 Stunden eh was zu essen gekriegt?
Ich habe hier eine Schokolade im Metalab gefunden und das hat mich dann...
Okay,
ja. Passt. Ja, wenn man richtig danach sucht, findet man auch im Umfeld vom MetaLab noch irgendwie ein paar Mülltonnen etwas. Das geht schon. Nein,
aber
also
ihr habt wirklich keine kommerziellen
Absichten. Nein, das soll erstmal für uns laufen einfach. Es soll für jeden laufen. Wir sollen, also weiterhin steht dahinter.
Also Lard pur Lard, einfach weil es schön ist. Und
also es soll schön sein, natürlich, soll funktional sein. Es soll die Leute glücklich machen. Und wenn jemand.
Mausfrei Kalender verwalten.
Mausfrei ist eh immer klar. Aber generell würde ich eigentlich sagen, wenn jemand eine Geschäftsidee hat und er kann das dort benutzen und er möchte es weiter benutzen, dafür ist es da. Dafür haben wir den Code öffentlich gemacht und natürlich wollen wir, dass Leute
und angenommen, das dieser jemand, also angenommen, ich hätte jetzt diese Idee und ich hätte jetzt Interesse daran, dass ihr beide, speziell du, jetzt nicht irgendwie den Hungertod sterbt, bevor ihr das fertig gecodet habt. Ja? Gibt es dann zumindest einen Spenden-Button oder so einen Flutter-Knopf oder einen Sven-Baustein oder so irgendwas?
Elektronisch ist es noch gar nicht vorgesehen, nein, aber ich denke mal, sollten wir zu einem Schnitzel essen zusammenkommen, dann ist das fein.
Also man kann dich, wenn du in Wien bist, auf einen Schnitzel einladen, sozusagen.
E-Mail schreiben.
Genau. Kann man dir etwas Gutes tun? Oder?
Ja, E-Mail schreiben und sagen, ich habe Essen für dich.
Okay.
Oder ganz viel Geld für, du musst nichts tun.
Passt. Kann man auch alternativ irgendwie so Lebensmittelspenden ans Metal liefern lassen.
Ja, genau.
Und dann deinen Namen draufschreiben.
Ja, okay. Genau. Nein, man muss nicht meinen Namen draufschreiben.
Also einfach
man kann
nur ins
Metalab kommen also, und für irgendwen kochen.
Das also jetzt eine theoretische Frage. Man stellt zum Beispiel eine Kiste Bier anonym tagsüber, wenn keiner da ist, heimlich im Metalab ab. Und geht dann weg und dann kann man sich darauf verlassen, dass dir einen guten Zweck zugeführt wird.
Nein, Kistenbier, das Angebot gab es schon. Lieber nicht. Das MetaLab hat seinen eigenen Lieferanten und dann müssen wir irgendwen, muss sich darum kümmern, dass diese Kiste Bier auch wieder verschwindet. Das macht bei uns irgendwie Sinn. Es ist besser, wenn es Essen ist in dem Fall.
Also sagen wir, ein großer Karton Mannerschnitten, wenn der jetzt mitten im MetaLab materialisieren würde, das wird dann direkt in Open-Source-Projekte umgesetzt werden, die Energie, was da drin
ist. Nicht nur in Open-Source-Projekte, aber das ist okay. Wir akzeptieren auch Leute, die das kapitalistische System ausnutzen wollen.
Ja, oder die nicht anders ihre Zuneigung ausdrücken können.
Genau.
Genau, ja, das steht immer, genau. Also ich sehe so ein bisschen nach der Lizenz Charityware, nach meinem Lieblingsprogramm WIM. Das heißt im Prinzip, hilf irgendjemandem irgendwie.
Tu irgendwas Gutes.
Tu was Gutes, so random hacks of kindness.
Und wir entwickeln dafür WIM weiter.
Was auch immer. Also wenn irgendjemand sagt, ich habe deiner Omi über die Straße geholfen, weil ich das unterstütze, dann ist das wunderbar.
Ja. Na gut, vielen Dank jetzt zwei. Mhm. Und ja, ich wünsche euch viele Pull-Requests.
Danke.
Okay.